Das war dieses Jahr ganz schön eng mit dem Kamin hier. Aber egal. Bo, ho, ho, ho. Ich bin's, Santa Fiete. Und ich hab euch wieder was mitgebracht. In meinem riesigen Sack. Aber passt auf, ich habe auch die Rute mit. So, was haben wir denn hier auf dem Wunschzettel? Tim kriegt nichts, der war ja wieder nicht brav dieses Jahr. Für Sebastian habe ich kleine, lustige Gags mitgebracht. Und für das Bo habe ich dicke, fette Beats und geile Rhymes mitgebracht. Also, frohes Fest und alles Gute wünscht euch Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast. Ich muss los.
So lustig. Erst hat sich einer darüber echauffiert, dass du so laut schmatzt. Und gestern schreibt einer, außerdem atmet Tim so laut. Und dann hat aber eine drunter geschrieben, kleiner Tipp, wenn man nicht atmet, stirbt man.
Ich mag unsere Leute. Man muss ja auch sagen, man fühlt sich immer nur persönlich so angegriffen, wenn man irgendwas falsch gemacht hat. Es mag ja alles berechtigt sein, aber es ist halt meistens zu spät, um drauf zu reagieren. Ich werde mir Mühe geben, heute nicht zu atmen. Ich habe meine Mandarinen auch zur Seite gepackt, weil das ist so ein besonders schmatzendes. Aber ich liebe Mandarinen.
Tust du wirklich?
Beste Jahreszeit. Ja. Ich fresse von morgens bis abends Mandarinen. Also ich kann wirklich mein Flüssigkeitshaushalt, mein Vitaminhaushalt. Ich würde sogar in Hochzeiten esse ich 3 Kilo Mandarinen am Tag.
Wie viel sind das in Mandarinen?
Naja, 3 Kilo.
Naja, aber wie viele Mandarinen sind das? In so einem Netz sind wie viele drin, in einem gängigen deutschen Mandarinennetz?
Ich glaube, 1 Kilo, ne?
Boah, das ist nicht wenig.
Also zwei Netze würde ich machen. Glaube ich.
Würde es noch Wetten, dass geben, glaube ich, könntest du da auch mitmachen als Kandidat, weil ich habe noch niemanden gesehen, der so schnell Mandarinen schält. Also ihr müsst euch vorstellen, Tim greift quasi mit 4 Fingernägeln in die Mandarine, mit dem Daumen hält er sie und dann schält er sie einmal ab. Es geht rasend schnell.
Ja, und wenn ich richtig faul bin, esse ich sie auch mit der Schale.
Ja?
Ja.
Ah, ist ja bitter.
Hä?
Ist doch bitter.
Ja, aber ich lege mir auch Mandarinschalen auf die Heizung.
Hast du gestern zu mir gesagt, ich bin ein Nerd?
Ja, aber ich kenn's ja nicht. Es gibt so bestimmte Gerüche irgendwie so. Und,
ach so, okay.
Und gerade jetzt, ich bin ja nicht so ein Deko-Freak, also nicht im Vorfeld. Ab Heiligabend geht's rund bei mir, aber vorher komme ich immer schwer in die Stimmung, weil ich ja wirklich bis zum letzten Anschlag dann noch am Arbeiten bin. Und um mir so ein bisschen weihnachtliche Atmosphäre schon aufzubauen, steht immer ein Besuch bei Ikea an, Kerzenabteilung. Inzwischen liebe ich so diese Duft- und Zimtkerzen und Honigkerzen und so diese Nummer. Und dann gibt es ordentlich Mandarinen und die werden auf die Heizung gelegt und dann riecht die Wohnung gut.
Wie ist denn das, wenn Tim Melzer bei Ikea ist? Hast du da Ruhe?
Das Gute ist, dass das eher so ein Kaufhaus ist, wo die Leute eh links und rechts gucken und sich gar nicht in die Gesichter, weil sie eben die Auslagen angucken. Also weil sie sich eben sehr stark damit beschäftigen, die Anordnung der Möbel zu begutachten und zu überlegen, wie könnte ich mich zu Hause einrichten. Und ich habe verhältnismäßige Ruhe, ja doch, muss man sagen.
Aber du bist ein Mann des Volkes. Gestern, ich muss wirklich sagen, Tim, in der Bahn. Man muss sagen, wir sind aus Berlin zurückgekommen, reden wir gleich drüber über den Jamie Oliver Podcast.
Also letzte Woche meinst du?
Ja, aber sensationell. Ja. Und der Zug ist ausgefallen.
Ja.
Was von unseren Freunden der Deutschen Bahn selten passiert.
Muss man auch sagen, ja.
Und dementsprechend war der Zug doppelt voll und wir haben keine Plätze mehr gehabt.
Richtig, so. Das.
Und das war ganz lustig zu beobachten, wie Tims Manager also durch diesen Zug rannte, um nach einem freien Platz für Tim zu gucken. Das fand ich wirklich nett. Da hatte er einen, aber du warst weg.
Ja.
Und dann ist man so durch den Zug gelaufen und dann hat man einen 6er-Abteil gesehen, was gut unterhalten wurde, voll besetzt und du mittendrin.
Ja.
Mit Menschen, die du alle nicht kanntest, oder?
Nein, nachdem ich 2,5 Stunden Podcast gemacht habe, habe ich immer gesagt, ich setze mich in die S-Bahn und laber die Leute voll.
So war's.
Ich kann es nicht und es war auch lustig. Was mir immer gut gefällt ist, wenn Leute so tun, als ob sie nicht zuhören, so verlegen aus dem Fenster schauen und dann aber hin und wieder doch den machen hier. wenn sie das Lachen nicht unterdrücken können, weil es witzig war. Dann fühle ich mich natürlich nur angestachelt.
Machen die denn noch heimlich Fotos oder so?
Nee, weil ich das nicht, wenn ich merke, dass jemand heimlich Fotos von mir macht, dann werde ich zickig. Dann gehe ich auch hin und sage, lassen Sie das bitte sein. Also das ist wenn man von mir ein Foto macht, ich sehe das, dann denke ich auch, Mensch, fragen Sie doch wenigstens, dann bin ich auch in den meisten Fällen dazu bereit. Aber dieses heimlich Foto machen, finde ich ganz widerlich. Das hat was sehr Unangenehmes. Mhm. Das hat was sehr Beobachtendes und vor allen Dingen so Beobachtendes, wie du es nicht haben willst. Also so, ja, halt heimlich. Das hat sowas. Puff.
Vielleicht müsstest
das du. Das hat ein bisschen was von so einem Loch in der Holztrennwand in der Damenumkleide. Mhm. So blöd das gerade klingt, aber es ist sehr unangenehm.
Hast du im Gegenzug schon mal. Tim Melzer kaut 3 Kilo Mandarinen.
Das Gute ist, wenn ich schmatze, kann ich nicht atmen.
Und nicht reden. Dann musst du vielleicht einfach im Gegenzug heimlich ein Foto von demjenigen machen.
Also wenn man immer so eine Kritik pro Woche raussucht, dann habe ich jetzt in den letzten 3 Wochen, hör auf zu reden, hör auf zu schmatzen und hör auf zu atmen.
Ja,
also
geh sterben.
So nächste Woche ist einfach so, hör doch einfach auf zu sein.
Ey, wir waren letzte Woche in Berlin und haben Jamie Oliver getroffen.
Ja.
Alter, was ein Typ.
Und?
Boah.
Sag mal.
Wirklich. Einfach eine richtig, richtig geile Socke.
Unfassbar. Ja, ist auch für mich ein ganz großes Vorbild und eine Rieseninspiration. Er ist so unfassbar Bro mit einer solchen Energie, mit so viel positiven Momenten und Aspekten und es ist engagiert und emotional und familiär und freundschaftlich und Business, also er hat so alles in sich und ich mag den einfach unfassbar gerne. Er ist einfach ein richtig, richtig guter Mensch.
Und es lief eigentlich dafür, dass er ein wirklicher Weltstar ist, lief das alles sehr, sehr familiär ab.
Gut, das liegt natürlich auch an mir.
Ja, aber auch das Drumherum. Es war nicht hektisch oder nicht.
Nee, aber das war auch diese. Das war ja auch diese Vertraute, wenn Jamie und ich kennen uns ja halt schon echt seit Ewigkeiten. Das ist halt. 22 Jahre. Nee, ein bisschen später war es. Aber über 20 Jahre schon. Und auch mal mit weniger Sehen oder mit weniger Kontakt, sprich, wenn man zweimal im Jahr telefoniert, die Freundschaft berührt es nicht. Und wann immer wir aufeinandertreffen, ist dann fast so ein Moment wie ein Podcast schon eher unangenehm für mich, weil das in dem Moment ist es ein richtiger, richtiger Freundschaftsmoment. Mhm. Und dann möchte ich eigentlich gar nicht, dass so viele Leute dabei ja, zuhören und dabei sind. Auf der anderen Seite ist es so, wenn du, keine Ahnung, wenn du die Mona Lisa hast, aber du lässt niemanden drauf gucken. Mhm. Ich finde, bestimmte Sachen müssen geteilt werden und die Energie von Jamie gehört definitiv dazu. Gerade wenn es eben so selten ist, wie es momentan ist, weil hat sehr offen über auch dunkle Momente seines Lebens gesprochen, respektive seine Pleite, die er hingelegt hat, über tolle Projekte, die eigentlich unbedingt hätten realisiert werden müssen, also dass er eben auch daran scheitert hin und wieder und aber trotzdem eben und diese ungebrochene Energie dabei, weiter positiv an das Machbare zu glauben, das ist sehr, sehr schön zuzuschauen und zuzuhören. Ich hoffe, ich habe mich nicht allzu lächerlich mit meinem Englisch gemacht. Ich habe schon zwischendurch gemerkt, it was a little bit rusty. Und gerade wenn ich übersetzen muss, also für mich, wir haben ja auf Englisch gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass Jamie so Englisch gesprochen hat, dass die Leute es auch wirklich gut verstehen konnten. Und selbst wenn man es nicht verstanden hat, einfach lieber das Original hören und vermuten, was er gesagt hat, als so ein blödes Deutsch übersetzt.
Ich war ständig bei einer Essenszutat, die er hatte und ich wusste nicht, was es ist. Irgendwann habe ich mich dafür entschieden, dass es wohl Trüffel sein muss, aber das war es nicht.
Was war es denn?
Ich weiß es bis heute nicht. Ich muss das,
was hat er denn gesagt?
Ich habe das Wort tatsächlich vergessen. Ich dachte am Anfang erstens Kartoffeln. Ich habe ganz am Anfang darüber geredet.
Ja, haben wir.
Ja, aber es waren weder Kartoffeln noch, schön. Ja. Tim malt hier gerade eine
also wir haben Karikatur. Sehr, ich glaube, wir haben sehr mit Mandarinenaugenbrauen.
Mit Augenbrauen.
Da mache ich mir ein Foto, schick dir das.
Ja.
Muss ich dir das ganze Handy denn schicken? Oder?
Genau, du schickst mir, machst dann einen Briefumschlag drum, dann kommt es in so eine gelbe Box, die um 17 Uhr geleert wird und dann schickst du das. Aber wenn du die Mergit-Fotze als Absender, dann, achso, das wird gepiepst, dann kommt es nicht an. Also das sieht toll aus.
Also pass mal auf, ich tue jetzt mal was.
Ich habe mein Handy nicht hier. Mein Handy ist nicht hier.
So.
Oh je.
Pass auf, jetzt ändern wir mal was. So, jetzt habe ich ein Problem durch. Jetzt mein Bearbeiten, da. Dann schreibe ich mal hier.
Ich tue so, als würde ich dir über die Schulter gucken. Oh.
Das mache ich gerade alleine, ne?
Ja. Nicht schlecht.
Ich finde ja, dass eine Beziehung mehrere Ebenen haben darf. Und wir hatten ja eine bislang, also vorher warst du ja gar nicht in meinem Telefon eingespeichert, als wir mit dem Podcast angefangen haben. Ja,
vielleicht.
Dann wurdest du vielleicht Sebastian Merget.
Ja.
Dann habe ich einen Kosenamen für dich eingespeichert, den man nicht unbedingt erwähnen muss. Und guck mal, was ich gerade gemacht habe.
Ach, guck mal.
Zu Weihnachten.
So, ich wollte gerade sagen, wir haben den 19. Dezember, wir sind kurz vor Heiligabend, Tim.
Das ist mein Geschenk für dich dieses Jahr.
Das freut mich sehr.
Berührt dich das ein bisschen?
Ja, also innerlich auf alle Fälle.
Du weißt, was das heißt?
Ich weiß, was das heißt.
Dass du in meiner Anerkennung und in meiner Achtung sehr gestiegen bist.
Ich freu mich wirklich sehr.
Ist gut.
Ja.
Ich habe nämlich jetzt reingeschrieben, Sebastian der Merget.
Wunderbar, vielen, vielen Dank.
Komm, ich habe keine Lust heute zu plaudern.
Ja,
ich habe heute Lust auf ein...
Gast
letzte
ist
Woche
noch nicht da.
War noch nicht da?
Nee, Gast ist noch nicht da, aber wir können trotzdem schon mal Wer bin ich anfangen.
Ja, bitte.
Wir haben
also erst nochmal ganz toll, Jamie Oliver, ein absoluter Weltstar in diesem Weltklasse-Podcast namens...
Achso, ich drücke. Ah, du bist gut.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Bam.
Bo.
Wie war das von mir?
Sensationell.
War schon,
ja,
ne?
du bist Podcast.
Den Bogen habe ich ganz gut gespannt.
Und es war der erste Podcast von Jamie Oliver in Deutschland, wo er war.
Guck mal, ich glaube, inzwischen darf man es auch schreiben, wir müssen das einmal überprüfen. Ich habe nämlich gerade eine
SMS,
aber im bewegten Bild von einem Freund von mir bekommen, von Olli Schulz.
Ja, oh.
Und mich hat das sehr, sehr gefreut, denn Olli Schulz ist in der Stadt oder war in der Stadt.
Ja.
Ist im Rahmen der NDR 3 Talkshow.
Heute Abend mit Robbie Williams,
Williams.
Vor einer Woche.
Und erzählt ja selber schon im Podcast die ganze Zeit, dass er Best Buddy von Robbie Williams ist und dass wir hier ständig Videochatten und sonstiges, was natürlich dann manchmal auch als echt dicke Hose angesehen werden kann. Und er hat mir ein Bewegt-Video.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob man es darf. Das müssen wir einmal klären, aber ich spiele es einfach mal ab.
Ja, und halt's ans Mikro, bitte.
What's good food for Berlin? I mean, what's good food in Hamburg?
In Hamburg? Oh, let me think. You have to go to my friend Tim Melzer. You know the Bullerei?
No. What's that?
Oh, you have to go to the Bullerei.
What kind of food is it?
Everything. Are you a vegan now because you're living in LA?
No.
That's my man.
Yeah, kill the animals!
Der zweite Weltstar in diesem Podcast im unmittelbaren Olli hat unser Restaurant empfohlen, was ich sehr, sehr zu schätzen weiß.
Wow.
Und hat zumindest Robbie Williams meinen Namen mal gehört. Und das finde ich irgendwie auch ganz geil.
Mich wundert es fast ein bisschen, dass er noch nie in der Bullerei gewesen sein soll.
Jetzt muss ich wirklich mal überlegen.
Ich meine selbst Justin Bieber ist da
Justin
gewesen.
Bieber, war Robbie Williams noch nie in unserem Restaurant? Ich glaube, nee, war er wirklich
nicht.
Ach,
siehst du mal. Nee. Siehst du mal. Wir haben eine Dame zum Gast, deswegen verzeihen wir auch, dass sie ein bisschen zu spät ist.
Deshalb auch zu spät, alte Klischee.
Darf
ich denn wenigstens noch?
Tim, du darfst alles, was du von mir
ich darf
aus
nicht
darfst
schmatzen,
alles,
nicht atmen und ich darf nicht reden, aber schlürfen.
Sie wuchs als viertes von 5 Kindern einer Bauernfamilie auf. Und das sind alles Mädchen. Kennst du irgendwelche Damen des öffentlichen Lebens, die aus einer so großen Bauernfamilie stammt? Die eine Ausbildung zur pharmazeutisch-technischen Assistentin an der Doktor von Morgenstern-Schule in Lüneberg gemacht hat und dann in einer Apotheke
in Bremen...
Lüneberg
oder Lüneburg?
Lüneburg, Entschuldigung. Und arbeitete dann in Bremen-Blumenthal in einer Apotheke, in Westerland auf Sylt in einer Apotheke und in München.
Auch in der Apotheke?
Mhm. Sie schreibt Bücher, sie singt Lieder und das macht sie gerne auf Plattdeutsch.
Nee.
Na, hast du jetzt schon eine Ahnung?
Ja.
Hat ordentlich bei Wer wird Millionär mal abgesahnt?
Das weiß ich nicht. Was ist ordentlich?
Na, 125.
Ja, das ist gut.
Ich weiß.
Das ist ordentlich.
Weiß, das ist eine Ebene. Das ist eine Ebene.
Ich habe auch schon mal 500.
Stimmt, hast du auch schon mal. Hast wahrscheinlich schon eine Ahnung, ne?
Nee, gar nicht.
Naja, es ist lustig, wenn man sich, ihr kennt euch tatsächlich und du warst auch schon mal bei ihr und es ist lustig, wie unterschiedlich die Bilder von heute mit den Bildern von damals sind, obwohl nur 2 Jahre dazwischen liegen.
Was?
Ja.
Oder liegen mehr Jahre dazwischen?
Nee, das war im März 2017.
Nein.
Also so ist es bei YouTube untertitelt.
Nein, das ist viel länger her.
Meinst du?
Ja, viel länger. Aber ich weiß immer noch nicht, wen du meinst.
Bist du sicher, dass du nicht weißt, wen ich meine?
Nein, natürlich nicht. Erzähl mal, was hast du denn noch für Fun Facts?
Sie hat 2017 den Echo für die Künstlerin Pop National eingeheimst. Mhm.
Damit ist das schon mal nicht Beyoncé.
Es ist nicht Beyoncé, nein.
Ja.
Es ist, wir sind aber hier auch nicht beim Radfahren.
Ja.
Sie ist mit mehrfacher Gold-Auszeichnung beehrt worden.
Mhm.
Für ihre CD 48 gab es sogar eine Platin-Auszeichnung.
Ist das so eine Reminiszenz an Adele? Müssen wir sie nachher mal fragen.
Ach stimmt, 19 und 21.
19, ne? 21 und 25, glaube ich sogar.
Ja,
Gut, dann ist es auch nicht Helene Fischer.
Nein. Besser.
Besser noch,
ja,
ne?
Wirklich.
Richtig besser.
Wir sind in der Weihnachtszeit.
Ja, ja.
Es ist kurz vor Heiligabend.
Ja.
Das ist ein Geschenk. Also wirklich.
Ja, ich sehe das genauso. Ich habe natürlich eine Vermutung.
Aber,
ich glaube, ich weiß, wer es ist.
Ja, was glaubst du denn?
Da kenne ich ja nur eine. Nee, ich bin gerade ein bisschen gerührt, weil es gibt so ein... Ich finde das ganz fantastisch, welche unterschiedliche und tolle Mischung an Gästen wir in diesem in dieser kleinen Enklave Fiete Gastro haben und freue mich unfassbar, dass eine Person dieser Größe und dieser Art zusagt, um sich jetzt hier mit uns zu noch relativ früher Stunde ein kleines Stelldich einzugeben. Darf ich begrüßen?
Ja, du darfst sie begrüßen.
Ist sie jetzt da?
Sie ist jetzt da.
Dann sollen sie doch endlich reinkommen.
Nun komm.
Die Ina Müller.
Ja.
Ich dreh
schon
durch.
Erraten, hab ich gehört.
Was?
Du hast mich schon erraten.
Natürlich. Bist du dumm? Komme ich auch gleich zu meiner Lieblingsgeschichte. Auf dem Kiez, da gab es damals noch einen Klamottenladen, der hieß Double Eight.
Ach ja, stimmt. Ja.
Double Eight, ja. Genau. Weil er auf der Reeperbahn 88 drin war.
Ja.
Und die hatten schon damals so relativ fesche Klamotten und da bin ich mal einkaufen gewesen. Und dann bin ich irgendeinem Nachmittag, ich glaube um 17:30 Uhr, wollte ich halt einkaufen gehen und habe direkt vor dem Elbschlosskeller geparkt.
Mhm.
Als ich parkte, kamen 2 Herren aus diesem Laden raus, blinzelten mit den Augen, waren geblendet vom Sonnenlicht. Der eine drehte sich um und rief nur, Atze, komm raus, ist schon hell draußen. Und das war um 17.30 Uhr. Und da habe ich gedacht, bei denen wäre ich jetzt gerne die letzten 10 Stunden dabei gewesen, wie sie einfach mal komplett den ganzen Tag versoffen haben und noch nicht mal gemerkt haben, dass es jetzt schon bald wieder Sonnenuntergangszeit ist.
Könnte noch gehen, das würde
noch
gehen.
Genau. Das auch noch. Ja,
für
gut,
die Hörer, die es nicht wissen, der Elbschlosskeller gilt tatsächlich als die schlimmste Bar Hamburgs. 24 Stunden, 365 Tage geöffnet, aber schlimm im Sinne von, dort drin passiert alles, was man sich nicht vorstellen kann.
Das ist der alte Kiez noch. Der alte Kiez, ja. Das ist das Verruchte, das Versoffene, das Kriminelle, das Traurige, das Lustige, das Sexuelle, das so ziemlich alles. Eine relativ harte Kneipe, in schlechten Momenten kannst du auch mal hochhergehen, da fliegen auch nicht nur die Fäuste. Aber ich glaube, Sascha heißt er. Der Betreiber regiert dann mit harter, aber sehr, sehr herzlicher Hand, so dass es eigentlich, es ist keine touristische Attraktion. Also wer da nur hingeht, um das mal anzugucken, sollte es sein lassen.
Warst du mal da?
Nee, war da noch nicht.
Nee,
nee. Ich bin
früher sehr gerne mit Heinz Strunk gewesen.
Ja, dachte, da wärst du vielleicht
goldenen Handschuh genau gegenüber, ne?
Ja, ich weiß, wenn wir aus dem Handschuh rausgeflogen sind.
Aber ist das eigentlich alles noch real? Weil manchmal, also wenn wir mal diese Frage, die ja im Moment sehr gerne überall gestellt wird, die Reeperbahn, da ist doch wirklich, da laufe ich ja wirklich manchmal dienstags lang und denke,
viele Kioske.
Ja, aber da ist doch wirklich nichts mehr, was man wirklich braucht im Sinne von eine Kneipe, wo wirklich noch der Hamburger mal reingeht, um da sich zu betrinken. Es ist doch eigentlich alles für den Touristen ausgerichtet.
Nein.
Findest du nicht? Hast du da noch Sachen, wo du sagst, da geht es jetzt nicht um Musical, da geht es nicht um Touristenführungen, da geht es nicht
Elbschlosskeller?
Ja, okay.
Elbschlosskeller, Silbersack.
Ist der Silbersack eigentlich wieder geöffnet? Weil der hatte nämlich geschlossen. Als ich immer, wenn ich dahin wollte, war der verkauft an neuen. Da wollte ich dich nochmal anrufen damals und habe gedacht, eigentlich müsste man Melzer anrufen und fragen, was kann man denn mal machen?
Also gerüchteweise, und das finde ich sehr, sehr schön, haben sich viele Menschen aus Hamburg zusammengetan und haben das in einem Konsortium aufgekauft, um es so zu erhalten, wie es ist. Also um eben nicht eine Hipster-Kneipe draus zu machen, um es nicht irgendwie anders, sondern einfach exakt so zu lassen, wie es ist. Auch mit diesem ach, ich sag mal, ein bisschen verruchten Ambiente.
Ja, sieht toll aus da drin, deswegen war ich ja so geflasht.
Das ist so dieses Schalz-Bukowski-Saufen. Also es hat so ein, also es gibt ja einmal dieses Ballermann-Saufen, das ist so fröhlich und flachgelegt zu werden. Und dann gibt es ja auch einfach mal, weil die Welt einfach nicht so ist, wie man sie sich gerne wünscht. Und diese Schwermut, die in diesen klassischen Kneipen noch oft anzutreffen ist, das ist halt auch so eine Farbe, die ich sehr mag.
Ja, so, ich auch. Nur dann mir immer von den Leuten gesagt, wenn ich irgendwelche Vorschläge habe, weil ich in mir ja eine sehr tiefsitzende Gastro-Puffmuddi-Attitüde habe, die ja sehr ausgeprägt ist. Ja. Und immer, wenn ich Vorschläge habe und sage, da ist ein Laden leer, da müssen wir mal hin und da könnte man. Und alle sagen immer, nee, du nicht, versenk dein Geld irgendwie anders.
Ja, das ist richtig. Also du verdienst kein Geld damit. Aber
warum sollte ich das? Also ich meine, verlieren will man es ja auch nicht.
Nein, ich fahre einen Oldtimer und ein Oldtimer ist definitiv keine Wertanlage.
Ich frage mich auch mal, bist du eigentlich jetzt wirklich nicht reich? Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen bei dir.
Sagen wir
mal. Weil du bist immer überall und du machst so viel, hast so viele Sendungen. Und du trinkst Jägermeister, das schaffe ich nicht.
Den haben sie mir hingestellt.
Ja, ich schaffe das nicht.
Guck mal, was wir hier aufgetischt haben für dich.
Das ist ganz toll. Ich habe draußen einen riesigen Kühlschrank mit Warsteiner Bier von oben bis unten runter gesehen. Das würde ich gerne zu Hause haben.
Würdest du jetzt gerne
eins hier haben? Also als Dankeschön, falls ihr überlegt, was können wir Ihnen als Dankeschön für diesen Podcast rüberkommen lassen? So ein Kühlschrank mit diesem...
Wir machen zwei, oder? Wir machen zwei Kühlschränke.
Ja, da wird sich OMR nicht lumpen lassen. Da muss aber dennoch OMR draufstehen.
Ja.
Ja.
Und der muss ja noch einmal abfotografiert werden bei der Home Story für die Bunte.
Ich glaube,
Ina will nicht die Kopfhörer aufsetzen. Brauchst du sie nicht?
Nee, ich würde gerne nicht.
Cool.
Ich
würd, wenn du sagst, brauchst du die nicht, dann musst
Findest
du dir...
Findest du das nicht unangenehm? Ich finde immer komisch, so zu tun, als würde ich mit euch am Küchentisch sitzen und Jägermeister saufen, wenn ich aber hier drei Kopfhörer tragen.
Nee, weil ich höre dann mein Atmen und mein Schmatzen, was immer wieder kritisiert wird. Und dadurch kann ich dann den Abstand zum Mikrofon besser regulieren.
Ich bin auch sehr empfindlich, was heißt, dass ich die Hälfte aller Podcasts gar nicht hören kann.
Schmatzen?
Weil ich so wahnsinnig misophonisch bin. Misophonisch, das heißt, es gibt so Leute, die werden unglaublich aggressiv, das ist aber auf der DNA, dagegen kannst du nichts machen. Wenn du Schmatzen oder trockene Münder hörst, so trockenes beim Essen so überhaupt jegliche Form von Essen, Atmen oder manchmal Podcasts, wo ältere Männer sind, die immer so...
Das liegt auf der DNA.
Das hast du aber jetzt hier aber echt alles.
Die Misophonie liegt auf der DNA, dass mich das andere haben, dass wenn eine Kreide über die Tafel zieht. Ja, und je älter man wird, umso schlimmer wird es, weil der alte Mensch es nicht mehr schafft, so Nebengeräusche wegzuturfen, wenn er sich konzentrieren will auf Sprechen.
Ja, aber
alter, schnaufender Mann mit Atmungsgeräuschen, schmatzenderweise.
Ja. So, wenn er vom Tisch aufsteht, wenn dann die Geräusche
kommen. Tim spricht von sich.
Das ist einer, habe ich einmal erlebt an mir selber, woraufhin ich mich dann von einem Auto getrennt habe. Weil ich gesagt habe, das ist es jetzt auch nicht mehr. Er war ein bisschen tiefliegend. Und ich bin dann zwar noch, ich sah drin, wenn ich drin saß, sah ich sehr lässig aus. Und dann bin ich aber vor der Bollerei ausgestiegen, irgendwie Terrasse halb voll. Und dann machte ich dieses Geräusch.
Peinlich.
Und dann habe ich gedacht, so, Digga, das war's jetzt. Und jetzt, das ist nicht mehr das
ich
ist nicht mehr.
Ich fahre die alte Mercedes A-Klasse, so einen kleinen A-Klasse Mercedes. Ja, ja. Und ich fand den immer so sportlich, ein Flitzer. Für mich war das immer ein Flitzer, bis ich las, 78% der Rentner fahren den gerne, weil der so schön hoch ist, weil die da rein und rauskommen.
Ist der ehemalige, was jedes früher Sexy, der 180er war. Weg.
Also das ist jetzt hier, mir sitzt gegenüber eine unfassbar attraktive Frau, die ich niemals nach ihrem Alter fragen werde, weil ich auch, ich finde, dass auch Ina Müller alterslos ist. Ja, auf der anderen Seite hast du dich gerade als lebenserfahren geoutet, weil, ich wollte es noch einmal zu Ende bringen, ja, den Kiez gibt es noch, nur wir sind nicht mehr der Kiez.
Nee.
Wir haben uns weiterentwickelt, wir haben uns rausentwickelt und damit meine ich jetzt nicht irgendwie monetär oder ähnlichem. Wenn du irgendwann mal alle Feste gefeiert hast und wirklich durch alle Täler der Depression dich durchgetrunken hast und alle Dating-Dinners dir ersoffen hast und solche, irgendwann ist gut. Irgendwann ist gut. Ich hatte große Befürchtung bei mir, dass es niemals aufhört. Weil ich habe schon.
Du hast, glaube ich, sehr, sehr viele Jahre Erfahrung gemacht.
Ja, habe ich wirklich.
Und irgendwann warst du ganz unten. Es ist ja entweder körperlich oder die Psyche. Und wenn es zusammenkommt, ist es beides. Und dann musst du handeln, ob du willst oder nicht.
Und
das haben wir ja beide schon gehabt.
Ich habe nicht gehandelt, weil ich habe dann einfach.
Du hast doch gehandelt auch.
Ja, aber noch nicht in dem Bezug. Mir ging es dann ja wieder gut und ich bin trotzdem noch gern ausgegangen. Ich habe ja nur auch junge Mitarbeiter und habe mich da auch mal mit rangehängt und bin da auch mal noch mal so mit über 40 noch echt unterwegs gewesen. Und dann habe ich gedacht, Mensch, das wird doch jetzt langsam auch peinlich. Jetzt trägst du immer eine enge Jeans und dreiviertel lang und so ein halblanges Sweatshirt darüber, um die fette Plauze zu kaschieren. Und irgendwann lässt du dir doch nochmal ein Tattoo machen. Und dann hat es auf einmal wirklich innerhalb von 2, 3, 4 Wochen, hatte ich das Bedürfnis nicht mehr. Es war einfach weg.
Kann mal jemand drüber gehen? Wo ist der Zauber? Wo ist der Zauber vom Portwein, sag mal?
Ich finde, es gibt Alkohol, den ich nicht reguliert trinken kann. Wein gehört dazu. Ich kann nicht nur ein Glas Wein trinken.
Ja, und das habe ich zum Beispiel. Ich kann eine Zigarette am Tag rauchen und ich kann ein Glas Wein trinken. Ich trinke aber Wein auch, wenn ich ehrlich bin, das fällt mir immer auf, wenn ich zu zweit zu Hause bin und habe eine Flasche Wein gekauft. Ich nehme mir 200 Milliliter in mein Weinglas, erledige diverse Sachen, komme wieder Flasche leer. Warum? Weil der andere so den Wein säuft, weil der Durst hat.
Ja.
Ja, aber das geht natürlich nicht.
Auf gar keinen Fall.
Ach, schon gar nicht mit Wein, den ich kaufe, weil der sehr teuer
aber
ist.
Aber eine Zigarette am Tag zu können, das ist doch einfach nur geil, oder?
Das ist ganz
nur
toll.
Nur eine?
Das ist, also, eine oder keine oder fünf.
Ja, aber das auch fünf. Meine Mutter raucht ihre erste Zigarette seit ewig zur Tagesschau. Und danach kommt auch nicht mehr viel. Und das finde ich gut. Das ist so.
Und das war mir wichtig, weil ich finde, dass man. Ich habe früher immer gesagt, mit 45 muss man aufgehört haben zu rauchen.
Viele Menschen kennen Ina Müller,
Frau Müller
nur bei Nacht.
Wir haben Frau Müller hier.
Das könnte an der sehr erfolgreichen Sendung Inas Nacht liegen, in der sie jedes Mal aufs Neue versucht, zwei Promis unter den Tisch zu saufen, um sie dann auch noch singen zu lassen. Andere kennen Ina Müller nur von der großen Bühne, den sie mittlerweile mit wirklich unüberschaubarem Erfolg bespielt. Denn 2012 erhielt sie 2 Echos, 2014 gab es fürs beste Album gleich den nächsten und 2015 war nicht alles Gold, was glänzte. Ihr Album 48 bekam nämlich Platin. 2017 der Echo in der Kategorie Beste Sängerin, übrigens der letzte ihrer Karriere, der Echo hat nämlich fertig. Und alle, in denen Ina Müller jetzt immer noch nichts sagt, können sie in Kopenhagen, Antwerpen, Brügge, Cornwall oder Dublin aktuell im NDR kennenlernen. Denn dort begibt sich die Sängerin und Entertainerin auf Entdeckungsreise, trifft Auswanderer und Einheimische, von denen sie erfahren möchte, was den Flair der jeweiligen Stadt so ausmacht. Ina Müller, wäre eine der bösesten Menschen der Welt, würde sie all das sagen, was sie denkt. Sagt nicht ich, sagt sie. Ich sage, Ina Müller ist eine der lustigsten Menschen, weil sie so viel, dass sie zu denken scheint, auch ausspricht. Zum Beispiel, über Geld redet man nicht. Ich merke das immer wieder in meiner Sendung, sagt sie, die Frage, bist du reich, ist für meine Gäste genauso verwirrend wie die Frage nach der Schambehaarung. Also begrüße ich hier mit Ina Müller ganz herzlich bei Fiete Gastro und werfe gleich mal zwei Fragen in die Runde. Tim, welche Frisur trägt aktuell dein Bimbam? Und Ina, was macht eigentlich dein Kontostand? Herzlich willkommen.
Na?
Herzlich willkommen, Ina
das
Müller.
Das hast du sehr schön geschrieben.
Sehr schön. Sehr schön.
Wundert, dass du beim Lesen dann noch nervös bist.
Das liegt an einem jungen Mann mir gegenüber, der entweder irgendwelche Grimassen macht, irgendwelche Gedanken hat, die so laut sind, dass ich sie glaube, mir wird immer wieder heiß. Ich hatte das Intro sogar eingesprochen, damit ich mich dadurch nicht unter Druck setzen lasse.
Nein, ich bin ja immer so bei solchen Sachen, es ist nicht alles Gold, was glänzt. In dem Kontext mit dir weiß ich schon in dem Moment, dass da irgendeine Plattitüde mit Platin kommt.
Ja, wahrscheinlich.
So, das ist mir dann einfach zu platt. Und inzwischen macht Sebastian Merget da eine Kunstform draus. Also es gibt viele Leute, die warten einfach auf die nächste flache Geschichte irgendwie, aber ich gewöhne mich ja auch dran.
Aber was ganz lustig ist, ich habe das mit dem Reich wirklich relativ direkt schon beim Reinkommen, habe ich doch schon gefragt, bist du eigentlich, weil ich höre immer, du jammerst immer, es geht allen was? Der Gastro und dir so schlecht und ich bin nicht reich und ich habe jetzt nicht dies und nicht das. Aus deinem Podcast, nein. Ich glaube, als ein Koch hier war, den ich nicht kannte, der aber Sterne hat.
Christoph Rüfer?
Nee, sag nochmal einen mit E.
Ach so, Kevin Fehling?
Ja. F.E. war ich nochmal ganz gut. Den habe ich gehört, als ich in Spanien war und am Strand lag.
Ja.
Und da muss ich jetzt mal essen gehen bei Fehling, weil ich den überhaupt nicht kenne, nur hier im Podcast gehört. Ich fand den sympathisch. Und da habt ihr viel über Geld und so gesprochen. Und du hast durchklingen lassen, dass man sich einen Arsch abarbeiten kann, aber trotzdem nicht reich wird. Und dann dachte ich, Mann, wie schlecht oder wie gut geht's ihm denn? Bist du so, hast du 7 Millionen oder hast du 20? Oder weißt du es gar nicht, weil alles immer zwischen Dispo, Kredite aufnehmen, neues Restaurant.
Also bei mir kann man es relativ deutlich sagen, ich habe all mein Geld irgendwo stecken.
Aber weißt du wo?
Elbschlosskeller.
Manchmal mehr, manchmal weniger, das muss ich auch gestehen. Und ich kann den Wert nicht einschätzen. Ich weiß nicht, was meine Bullerei wert ist, weil ich sie habe. Und erst
aber
in dem
gehört
Moment,
dir die Bullerei oder hast du die gepachtet?
Nein, wenn das Gebäude mir gehören würde, dann wäre ich ein reicher Mann.
Okay.
Dann würde ich mir keine Gedanken machen, dann hätte ich was Körperliches auch zu veräußern. Dann könnte ich sagen, Bauland oder eine Gastronomie oder ein wie auch immer, Kindergarten. Vielleicht, ich hätte was wirklich überzureichen. Und momentan habe ich einen reinen Mietvertrag. Das heißt, mein Kapital ist ein Mietvertrag. In dem Moment, wo du Dinge in die Gastronomie einbaust, ist sie nichts wert.
Haben sie dich ja auch in der Hand, wenn sie sagen, wir erhöhen die Miete jetzt um 20%.
Ich habe einen sehr langen Mietvertrag und wir haben einen sehr guten Vermieter, deshalb hoffe ich nicht, dass es passiert. Aber wenn es passiert, dann müsste ich schon mich umgucken. Und es ist manchmal so, dass ich verdiene herausragendes Geld als Koch mit meinem Unternehmen. Mhm. Als solcher bin ich mal gestartet. Wenn du dir das Unternehmen anguckst und sagst und schaust, wie viel Umsatz es macht, und was dann schlussendlich als Marge hängen bleibt, um auch ein zukünftiges unternehmerisches Risiko abzudecken, dann ist es in der Tat vernichtend wenig. Okay. So, also es gibt mir ein herausragendes und auch tolles Leben, in dem ich mir eigentlich sehr viele Dinge leisten kann oder könnte, wenn ich dann wollte.
Könntest du morgen aufhören und dir nur noch die Eier schaukeln und trotzdem eine Familie ernähren?
Weit davon entfernt. Meilenweit
davon entfernt. Dann haben wir es ja ungefähr, dann sind es keine 20, würde ich sagen.
Meilenweit davon entfernt. Also, ich muss, glaube ich, noch so, aber das liegt auch an meiner jugendlichen Unvernunft, dass ich sehr viele Gelder in meine Projekte investiert habe, die nie einträglich waren. Mhm. Ich aber so viel Freude dran hatte an diesen Projekten, dass es mir egal war.
Produzierst du deine Fernsehsachen selber eigentlich?
Teile, ja.
Also da schwimmt aber ja auch dann mit zwei Sendungen das ganze Jahr über pro Woche oder gefühlt zwei Sendungen.
Ich mache ja nur 8 Sendungen im Jahr.
Achso, nee.
Doch, ich werde nur einfach unfassbar viel wiederholt. Also und davon habe ich gar nichts.
Ach, wirklich?
Ich mache 8 Sendungen Kitchen Impossible im Jahr. That's it.
Ich dachte, ich werde nur so viel wiederholt, aber dann ist das auch so.
Musst du dann noch arbeiten?
Ich werde sehr extrem viel wiederholt und ich habe, wie gesagt, 8 Sendungen, die ich wirklich mache. Jetzt habe ich noch eine neue Sendung, da müssen wir mal gucken, wie lange. Die ist nicht ganz so erfolgreich, die ist zwar inhaltlich sehr schön, also ich sage mal, sie kratzt am Grimme-Preis, aber wird wahrscheinlich nicht auf dem Quotenbarometer Thron kommen jemals, aber sie ist halt sehr schön gemacht, da muss man gucken, was passiert. Und nochmal, für jeden normalen Menschen außerhalb unserer Szene ist das unverschämtes Geld, was wir bekommen dafür, dass wir im Fernsehen sitzen und lustig sind.
Naja, aber ich mache ja auch nur 12 im Jahr und man denkt immer, es sind so viele, aber es sind im ganzen Jahr 12.
Das ist wirklich nicht viel.
Nee, ist wirklich nicht viel.
Jetzt verstehe ich auch, warum ich nie wieder eingeladen worden bin.
Doch, und das muss ich mal direkt. Ich muss jetzt mal was fragen. Ich habe gerade eine Zusage gekriegt von Sigmar Gabriel für den 22. Juni nächstes Jahr. Mhm. Und wir haben dann lange überlegt, was eine schöne Mischung wäre, weil das so jetzt nicht direkt auf den ersten Blick passt, aber zwei Typen, wo ich denke, die habe ich noch nicht zusammen irgendwo gesehen. Könntest du mal gucken, ob du da Zeit hast zu kommen?
Mache ich jetzt gleich.
Weil ich glaube, mit euch, das wäre ein schöner Abend. Da geht es ja nicht um Kochen, da geht es so um
die Welt.
Das
Lustige ist, dass wir ihn auch schon hier eingeladen und die Zusage haben.
Ach so.
Von Sigmar Gabriel.
Vorher oder nachher?
Es gibt noch kein Datum.
Kannst
du
es dann nachmachen?
Es ist tatsächlich
so. Ich will, dass ihr euch da kennenlernt.
Dann machen wir Sendung und dann machen wir im Anschluss den Podcast.
Probiert doch das, genau.
Guck mal, wann war das?
Ich muss jetzt leider doch mal im Ganzen. 20. oder 22. Juni.
Ich schau gleich mal, kann mal gucken.
Ich bin sehr gespannt, wie viel in dieser Sendung drin bleiben darf und was nicht alles rausgeschnitten wird.
Tim, wir haben dich mehrmals angerufen. Du hast aber eine strenge Agentur, die das, glaube ich, zu dir gar nicht durchlässt. Und ich weiß ja, du bist ja wie ich. Es gibt eine Anfrage für etwas, dann erstmal nicht antworten.
Nein.
Nicht antworten hilft, dadurch fällt die Hälfte weg. Nein. Dann kommt, wir hatten eine Anfrage, können Sie bitte mal was sagen? Dann muss man irgendwie mit dem Management drüber reden und da töft man nochmal ganz vieles weg. Und ganz am Ende bleibt eigentlich das, worauf man Bock hat, dann da.
Das Schöne ist ja, und das zeigt deine Qualität, warum du, glaube ich, auch so unfassbar beliebt bist. Also, na, ernsthaft, ich meine, du bist ja eigentlich ein regional...
Ich bin schon auch eine, die polarisiert. Ja, aber du ja auch und ich ja auch.
Total, also, aber du bist eigentlich ein Regionalphänomen. Du machst eine Sendung aus einer räudigen Hafenkneipe heraus, irgendwie mit Seemannschor und allem drum und dran. Und sehr eng, sehr rauchig, weiß nicht, raucht man da jetzt noch?
Ja, klar.
Gut, sehr eng, sehr rauchig, sehr versoffen, manchmal sehr zotig, es ist musikalisch, es ist emotional, es ist sehr oft überraschend. Wie komme ich darauf, dass ich dir das... Achso, du bist gesetzt. Also ich glaube, wenn du rufst, kommen alle. es gibt Sendungen, Zimmer frei war früher so eine Sendung.
Ja.
Wenn die gerufen haben, das war ein Ritterschlag, da gingst du hin. Du hattest nichts zu verkaufen, es ging nicht um Quote, es war einfach nur so, krass, die wollen mich.
Also ich wundere mich
immer, denn, du heißt Schubertal, der geht da nie mehr hin.
Ich wundere mich immer, wenn Leute reinkommen und zwar wirklich gestandene Stars, die wir ja zum Teil da haben.
Eben.
Und die sagen, oh, ich bin so nervös. Ja. Dann sage ich, aber warum? Ja, so vor der Sendung und wenn du denn fragst und ich bin nervös, weil ich jetzt irgendwas fragen könnte.
Ja, du unterschätzt ja deine Wirkung komplett.
Aber das muss ich wirklich sagen.
Aber weil es eben, das ist so, du hast auch so einen Olli Dietrichschen Touch. Also wenn Olli Dietrich irgendwas machen würde, würde man auch immer hingehen. Der ist einfach, weil du weißt, das stimmt. Ist ein guter Mensch, ein guter Humor.
Und ich kann dir ja an dieser Stelle das Kompliment Qualität, insofern zurückgeben, weil du kennst es ja auch, man kriegt ja wöchentlich 5 Anfragen für Podcasts im Moment und ihr habt, glaube ich, schon sehr früh gefragt, vor einem Dreivierteljahr.
Es war ähnlich wie die Geschichte von eben. Also da wurde die Spreu von Weizen, wurde sehr, sehr lange wurde ich getrennt. Ich bin, Peter heißt er, ne?
Ja.
Ich bin immer am Ball geblieben. Es tut mir leid, Peter, dass ich dir so auf den Sack gegangen bin.
Dann habe ich gesagt, hör zu, Peter. Also es gibt 3 Möglichkeiten. Die eine ist, der Podcast ist schon wieder weg. Ne, lass uns den letzten Termin nehmen. Dann ist die Chance da, dass es den Podcast schon nicht mehr gibt.
Das habe ich auch schon mal gesagt.
Dann das andere ist, wenn, dann zu Tim, da hast du Bock. Also denn das ist in Hamburg, man muss nicht ellenlang irgendwo hinfahren, um Podcast zu machen, einfach ins Taxi setzen, hierher fahren. Und ich weiß, dass es Bock macht mit dir. Und die meisten Anfragen sind ja dann, ich hör ja dann auch rein in die Podcasts, du hörst ja wahrscheinlich auch einige Podcasts. Und bei einigen denke ich auch, was soll ich da? Also wenn es denn 2 Stunden lang nur um mich geht, das kann ich nicht.
Ich schon.
Also ich sag mal so Hotel Matze, das höre ich dann gerne, wenn andere da sind. Aber die Vorstellung, Matze fragt dich in seiner Intensität 2 Stunden über dich und deine Psyche, da wird mir köderig. Mhm. Also da würde ich, glaube ich, in einer Stunde sagen, so jetzt drehen wir das hier mal um. Also jetzt bin ich mal, ich könnte das gar nicht ertragen.
Ich war zu Gast bei Hotel Matze und ich habe ihn, glaube ich, an den Rand des Wahnsinns getrieben, weil er genau 3 Fragen stellen konnte.
So, und das, ich habe den gehört.
Ach so.
Ich habe den gehört und dachte, da habe ich auch gedacht, Tim, wie machst du das eigentlich? Also ich könnte das durch Luft holen.
Ich kann dir sagen, wie das ging, Tim. Wir haben das nämlich, glaube ich, hier aufgezeichnet. Und das Erste, was Tim sagte, nachdem Matthias sagte, dann machen wir mal die Tür zu. Und Tim sagte, nö, die Tür bleibt auf. Und er so, ja, aber wir nehmen doch jetzt auf. Die Tür bleibt auf. Damit war eigentlich schon mal völlig klar, wer die Eier auf dem Tisch hat.
Aber das war toll, weil der ist ja sehr zurückhaltend. Ja. Und wenn da nicht ein Moment Stille ist, bevor die nächste Frage kommt, der hört dir ja auch wirklich zu. Das heißt, der muss ja auch dann wirklich runtergucken. Ich habe übrigens ein paar Fragen mitgebracht.
Ja, sehr gut.
Nicht, weil ich Angst hatte, dass wir nicht wissen, worüber wir reden sollen, aber so ein paar Kochfragen,
unbedingt.
Die mich noch
endlich
interessieren,
mal. Endlich mal, ja.
Hätte ich auch noch. Hast du ja auch immer. Aber ich höre es ja bei dir auch. Es ist sehr schwer. Ich habe die Halaschka-Sendung gehört mit dir und Steffen. Der kam irgendwie, du hast schon eine Stunde dich weich gelabert, dich selber. Und dann kam Halaschka rein. Dem wurden, glaube ich, 2 Fragen gestellt.
Ich werde besser. Ich werde wirklich
du
immer
musst
besser.
Doch gar nicht besser werden. Bleib doch, wie du bist. Man weiß es doch.
Ja, aber ein bisschen ist es ja wirklich so. Ich versuche immer nur die Leute. Es ist ein Überraschungsgäste.
Man hört dir ja auch gerne zu. Es ist ja nicht so, dass man abschaltet, sondern man hört dir gerne zu.
Eine sehr,
lacht.
Das muss ich einmal nur ganz kurz, weil ich liebe das ja inzwischen. Und ich werde ja immer besser in diesem Internet.
Das ging aber schnell.
Das ging schnell.
Du weißt noch, dass du vor 3 Monaten noch sagtest, kenne ich nicht.
Extreme
Lernkurve. Bist du jetzt als Tim Melzer bei Insta?
Natürlich. Natürlich.
Official.
So, und machst du es auch selber? Postest da die Sachen und lädst es hoch?
Jetzt wollen wir mal nicht übertreiben. Das macht ja nun keinen Sinn, diese Frage gerade. Weiß ich auch nicht, was das gerade an dieser Stelle
soll.
Ich sehe
deine Mitarbeiter gerade breit grinsend durch die Fensterscheibe. Ja. Ist schon klar. Du läufst über die Flure und sagst, postet mal, dass ich geil bin, bitte.
Also es geht darum, dass wir das letzte Mal gesagt haben, wir sind zu lange und ich laber zu viel. Es gab eine Podcast-Rezension, also diverser Podcaste.
Die Retention.
Und in dem wurde mokiert, dass es halt, dass ich nur rede. Und dass der Gast gar keinen Redeanteil hat. Das wurde auch am Anfang sehr oft als Kritik geäußert. Und es wurde dann aber ja auch besser und ich habe dann auch die anderen Leute ausreden lassen und zuhören lassen. Also ausreden lassen.
Zuhören lassen.
Ausreden
das war ein Freund schon.
Da steckte sehr viel Wahrheit.
Und dieses Ding fand ich so schön. Stell doch so lange mal eine Frage, weil ich fand diese Kritik sehr, sehr, sehr schön. Sehr schön.
Also Tim hat sowieso seinen Kredit jetzt wieder aufgebaut. Wir haben letzte Woche in der letzten Folge Jamie Oliver ja besucht und Jamie hatte diesen Redeanteil von 80%, aber gar nicht, weil er niemand zu Wort kommen lassen, sondern weil es A, unfassbar interessant war und weil du B, vor allem gesehen hast, Tim saß da, hat gestrahlt über das ganze Gesicht. hat seinem Freund zugehört und hat ihm diese 80% Redeanteil auch komplett gegönnt. Also insofern muss ich tatsächlich sagen, das Konto von Tim ist wieder auf.
Was wir noch nicht geklärt haben.
Das ist ja dann ein englischer Podcast, ne?
Ja. Quasi. Und auch da hat unser Tonmann Jo gesagt, vorhin zu mir, als Tim noch nicht hier war, boah, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, dass Tim so gut Englisch spricht. Hat Jo gesagt. Hat er wirklich gesagt?
Was heißt, war das jetzt ein ironischer?
Nee, er hat völlig recht. Wir haben den Podcast ja
so verschluckt, das ist natürlich der Horror.
Ja, mach doch mal, du kannst einfach mal.
Ich finde es ungefähr, es ist dicht auf dieser Skala von.
Ja. Ja, aber sehr. Dürfte ich das bitte, könnten wir das bitte rausschneiden?
So Leute, die in der S-Bahn nehmen, die einfach so.
Ja. Und dann die Brosche aber nicht raus, weil das geht ja nicht. Und man fragt sich, wohin geht die jetzt? Nimmt er die mit raus und macht es draußen?
Oh, was für
oder
Gedanken.
Geht die direkt wieder? Hast du die nicht, die Gedanken?
Doch, der schlägt die schaumig, in der linken Hacke.
Oh, bitte.
Und dann kommt jemand, den du kennst, sagst Hallo und dann fliegt er dir so leicht raus. Schön.
So, ja, und das fand ich jetzt sehr, ja, ich habe es gefunden. Wieder eine super Folge. Zu Kritik der Zeitschrift. Tim stehe zu sehr im Vordergrund. Tim macht diesen Podcast aus. Teilweise nervig, teilweise geht er mir mit seiner Meinung sowas von auf den Sack und dann doch wieder so sympathisch in Eigenkritik und Selbstwahrnehmung. Fazit, ohne Tim wäre es nicht der Podcast, auf den ich mich jede Woche freue. Und das finde ich, das trifft es. Man nervt mal, man ist so, man hat das ein bisschen, man pendelt sich aus und darum geht es am Ende des Tages.
Tim, wir nehmen uns das ja gar nicht vor. Mir wird es ja auch immer vorgeworfen, unterbricht ihre Gäste. Ich erzähle dir auch immer ich. Also wenn die von sich erzählen, ich habe gerade, dann sage ich, oh, das habe ich auch. Und dann muss ich sofort meine Geschichte dazu. Ich sehe mich aber auch nicht als Moderatorin, sondern das heißt nun mal Inas Nacht. Ja, Entschuldigung, ist halt meine Nacht und dann sind da halt Gäste. Und mit denen rede ich. Was haben die erlebt und was habe ich so erlebt? Und habe ich dazu auch was zu sagen? Mir ist sonst auch langweilig. Der Vorteil ist, ich sitze ja da nicht übervorbereitet mit so Fragen, sondern ich plaudere ja einfach. Ich hoffe ja, dass Gespräche sich da auftun und das passiert ja.
Und lustigerweise bringst du da nicht Lahme zum Gehen, aber trockene Alkoholiker zum Bier trinken. Ich habe die Folge mit Joko gesehen, der komplett sagte, ich mache jetzt so eine Art Sabbatical oder alkoholfrei. Es hat keine Minute gedauert.
Naja,
da wurde das alkoholfreie Bier gegen das normale Bier eingetauscht.
Ganz ehrlich,
ne?
Wir hatten uns wirklich ein alkoholfreies dahingestellt und ich weiß jetzt nicht, was in der Sendung drin ist, weil wir es am Anfang...
Doch, das war auch mit drin.
Ja, wir gesagt haben, ist da auch drin, dass ich gesagt habe, es schmeckt wie Kotze? Nein, habe ich nicht gesagt.
Nee,
es
ist
gibt
neu.
So bittere alkoholfreie Biere, die schmecken manchmal so kotzig.
Vielleicht war das Glas auch einfach nicht gespült.
Nein, es war Joko, nicht Glas.
Schnell, aber trotzdem schlecht.
Ja, das stimmt. Und dann hat er halt getrunken und auch war sehr betrunken dann. Aber es war ein toller Abend mit Jungen.
Wichtig ist ja auch, dass vor allem, wir sind ja auch Gastgeber und wir kreieren ja auch eine Atmosphäre. Und das müssen wir auf alle Gäste gleich sozusagen ja auch auspendeln. Das heißt, bringt ja nichts, wenn das manchmal zu Tode betrübt ist. Und so eine Grundstimmung sollte ja da sein. Und dafür braucht man hin und wieder mal auch das eigene Wort, würde ich sagen. Aber das Wort würde ich jetzt gerne an dich weitergeben. Was ist mit dem Kontostand? Was ist los bei dir? Bist du rich bitch?
Ich weiß das ja nicht, weil ich mich nicht messen kann an anderen, von denen ich ja auch nicht weiß, wie rich bitch die sind.
Könntest du aufhören zu arbeiten heute?
Ja, wenn ich monatlich wüsste, was ich ausgeben darf und mich daran halten würde, dann
das, was du
und
derzeit
ich mein Alter sagen würde, ich rechne mal mit im schlechtesten Fall 85, im besten 75, also das ich bin zu arm, glaube ich, um richtig alt zu werden.
Also mein Steuerberater hat mir mal vor 15 Jahren erklärt, als ich mich als sehr reichen Mann empfunden habe, das war 3 Monate, nachdem ich mit Fernsehen angefangen habe und damals in der Selbstständigkeit war und ich glaube 1.300 Euro Entnahme hatte aus dem Laden, also davon habe ich gelebt, plus dann kam ja die Gage vom Fernseher dazu, die war am Anfang... Ich glaube, 350 Euro pro Sendung. Schmeckt nicht, gibt's nicht.
Also ganz, wirklich?
Ja, ganz.
Das war öffentlich-rechtlich, ne?
Nee, das war privat. Dann gab es 500 und ganz zum Schluss habe ich 800 bekommen. 800 plus Mehrwertsteuer pro Sendung.
Das ja, aber wenn du aus einer Phase kommst, wo du gar nicht weißt, was du machen sollst, du dein Auto gerade verkauft hast und eine Ausbildung mit 500 Mark, wie es bei uns dann war, hattest, dann kommt dir alles, was wir heute verdienen, dann kommen einem ja die 800 pro Sendung. Das war ja ein Monatsgehalt damals.
Ja, klar. Also deshalb sage ich ja, also ich kam mir richtig, richtig reich vor. Alles vor Steuer, vor Management, vor... Und trotzdem, ich war ein reicher Mann. Na, fing ich schon an, wo wollen wir anlegen? Wo soll ich investieren?
Hast du immer an die Steuer gedacht? Wusstest du, hattest du die Steuer, hast du immer im Kopf?
Mein Steuerberater hat mir das von Anfang an gesagt. Er hat gesagt, Jahr Nummer 3 bringt alle um, sind alle dumm, geben zu viel aus, legen nichts zurück. Im dritten Jahr wird es teuer mit der Vorauszahlung. Da wird es richtig hart und da musst du ran. Und das hat da, ich habe einen sehr, sehr klassischen Steuerberater gehabt, Herrn Löwe. Vielen Dank nochmal für die sehr erfolgreichen vergangenen Jahre, denn ich werde jedes Jahr aufs Härteste geprüft und bin Gott sei Dank bislang ohne Nachzahlung, weil wir aber auch keine Spielchen machen.
Wieso hast du ihn nicht mehr?
In Rente gegangen, der Fall. Ach so, ja. Okay. Aber ich bin noch in derselben Sozietät. Und dann hat er mir mal vorgerichtet, was es bedeutet, mit meinen damaligen Lebenshaltungskosten aufhören zu arbeiten und nur noch von dem Geld zu leben. Und das war eine Summe, die er nannte, wo ich sage, what? Ja. Okay, niemals. 3 Millionen. 3 Millionen Euro brauchte ich im Zeitpunkt damals, vor 10 Jahren, um von 1.300 Euro netto meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.
Oh.
Um nicht mehr arbeiten zu müssen, um den damaligen Lebensstand aufrechtzuerhalten. Der hat sich natürlich verändert. Ich mache das einmal im Jahr nach wie vor, dass ich meine wirklichen Lebenshaltungskosten überprüfe.
Hast du da Angst vor?
Ja, total. Weil
aber Fernsehen die sind auch so hoch. Also.
Der Moment muss ja grauenvoll sein.
Nein, aber ich verdiene ja mein Geld mit der Gastronomie. Die gibt mir zumindest den Raum zu reagieren, wenn es nicht mehr so gut läuft. Kann ich andere Ideen haben, sonst wie. Beim Fernsehen bin ich abhängig von jedem Scheiß. Und Scheiß meine ich jetzt nicht die Gunst der Zuschauer, aber es kann der falsche Intendant kommen. Das ist es mir widerfahren bei den Öffentlich-Rechtlichen. Dann bist du halt
Wo war das?
Ich habe mich wahnsinnig wohl in den Öffentlich-Rechtlichen gefühlt und auch die Kochsendung und auch die Dokumentation haben mir sehr viel Freude gemacht. Aber es ist halt ein etwas komplexerer und etwas trägerer Haufen, muss man aber sagen. Und
alles ein bisschen langsamer.
Da kann nicht einer mal entscheiden und über sein oder nicht sein. Aber es kann dir jemand auch Dinge nicht so leicht machen. So, und das, die Erfahrung hatte ich halt. Es gab bei einigen Intendanten der Bundesländer, mochten die mich. Einige konnten mich auf den Tod nicht leiden. Und schlussendlich war es ein ewiger Kampf um jede einzelne Minute Aufmerksamkeit. Also ganz anstrengend. Und das bin ich nicht. Ich biete mich nicht an. Also das habe ich früher sehr gerne gemacht bei den Mädchen in der Disco. Da bin ich auch ein drittes Mal hingegangen nach einer Abfuhr.
Was hast du gesagt?
Echt nicht.
Aber da möchtest du was trinken?
Und jetzt?
Möchtest du tanzen? Was hast du denn da nicht gesagt? Na, auch hier?
Was habe ich denn eigentlich gesagt?
Ja.
Nee, ich glaube, ich bin immer mit einem Kompliment reingegangen. Und zwar mit einem ungewöhnlichen Kompliment.
Also siehst gut aus, war nicht ungewöhnlich, sondern...
Nee, aber...
Ich mag deine Nase.
Zum Beispiel Zahnlücken. So.
Oh, verstehe.
Zahnlücken war ein Ding, wo ich sage, süße Zahnlücke. Und dann auf die eigene gezeigt und dann weggegangen. Und dann den Nicht-Interessierten gespielt.
Den Ball erstmal
verstehe. Und dann gemerkt, das dritte Blick kam irgendwie das ist Geschichte. Aber das war schon ganz, und sonst halt viel Alkohol.
Ja, dann sich Mut angesoffen quasi.
Nee, Freunde, es ist Weihnachten und deswegen habe ich euch ein Thema mitgebracht, damit wir ein bisschen kulinarisch werden und auch unsere Hörer schrieben.
Können wir die Frage zu Ende beantworten? Ich habe mir eins vorgenommen, dass Thema. Wir bei diesem Podcast.
Welche Frage war denn das jetzt?
Kannst du aufhören zu arbeiten? Jetzt habe ich es definiert. Kannst du deinen Lebensstandard jetzt halten?
Wenn ich nicht über alle Maße lebe, ja.
Krass. Macht das die Musik?
Ja, es macht live. Ist aber so, das mache ich seit 20 Jahren.
Ja, ich weiß.
Ich toure seit 20 Jahren und ich kenne noch die Zeit, in der man mit Musik auch mit CDs Geld verdient hat und mit Plattenfirmen-Deals Geld verdient hat. Aber ich habe auch 12 Jahre lang bin ich durch die 200 Mal im Jahr auf den Kleinkunstbühnen aufgetreten. Und da lacht man dann drüber.
Du hast jeden Cent verdient.
Von 365 an 200 auf einer Bühne stehen, und zwar in jeder Milchkanne. Da war eigentlich schon so, dass ich sagte, okay, nimm das jetzt alles, aber von nun an wirklich reduzieren und worauf du Bock hast.
Ganz spannend. Also wie hast du es im Einleitungstext gesagt, dass du dich wunderst, warum Leute nicht über Geld reden? Ja. Auch du entschuldigst dich jetzt schon in der Situation, dass du sowas wie Ja sagen durftest. Und das war ja nicht arrogant, es war nicht überheblich. Und es war jetzt nicht irgendwie, dass du mit silbernen Wasserhähnen, goldenen Wasserhähnen, Marmorbädern und Champagner Kaviar jeden Tag, sondern du musst dich nicht rechtfertigen. Ich finde, dann wird jemand so,
nicht, aber
du hast so hart gearbeitet.
Das habe ich auch, muss ich wirklich sagen. Ich habe echt hart gearbeitet. Und ich habe in mir aber auch noch die kleine Bauernseele, die viele Sachen auch einfach dann für unnötig hält und eben keine goldenen Türklinken, wo ich jetzt mittlerweile auch immer sage, Leute, das kann ich ja gar nicht mehr ableben. Also wenn man jetzt, ich bin jetzt Mitte 50 und wenn ich sage, ich soll das jetzt sowas Teures irgendwie, was weiß ich, wenn ich Angebote bekomme für eine Wohnung, die man jetzt irgendwie kaufen soll oder so, sage ich, aber das kann ich ja gar nicht mehr
wohnst ableben. Wohnst du zur Miete oder Eigentum?
Nein, ich habe ein Eigentum, aber es wird mir ja immer gesagt, man muss im Moment Beton, Gold, irgendwas. Und ich mache das aber alles nicht.
Sagt mein Steuerberater so. Mein Steuerberater hat irgendwann mal vor 5 Jahren zu mir gesagt, jetzt musst du Gold kaufen. Und ich sage, Digga, da ist nichts, wovon
ich Gold kaufen. Die Vorstellung auch, du willst dir dann Zigaretten kaufen und dann sagt jemand, du musst jetzt erstmal einen Klumpen Gold verkaufen. Das ist für mich so unreal. Ja. Also in Gold.
Kennt einer von euch beiden Menschen, die sich alles kaufen könnten, also die wirklich so viel Kohle haben, dass es wirklich keine Rolle spielt, die könnten morgen 3-mal aufhören zu arbeiten?
Ja, kennt man. Würde ich jetzt aber nicht sagen, wer so, das aber ja das sein, weiß man ja. Die sind ja in der finden ja in der Öffentlichkeit statt und die andere Hälfte sind halt irgendwelche Vorstandsvorsitzenden.
Nee, ich meine, ob ihr sie kennt, dass das so meint.
Sind auch nicht glücklicher.
Nee, das meinte ich jetzt.
Sind auch nicht glücklicher, haben abwechslungsreicheres Leben, also sind nicht ganz so in der Routine verfangen, allerdings in ihren Routinen auch.
Ich finde, ein bisschen Geld haben gibt schon, und das muss man auch einfach mal sagen, doch auch schon eine Sicherheit, weil du einfach dann anfangen kannst, nur noch das zu machen, was du möchtest.
Falsch.
Wirklich?
Falsch. Das halte ich für eine der dümmsten Aussagen, die man treffen kann. Wenn du kein Geld hast, kannst du machen, was du willst, weil du nichts zu verlieren hast. Und das, finde ich, ist wirklich ein Gefühl, was ich in mir trage. Entschuldige, wenn ich so vehement widerspreche.
Das stimmt leider nicht, weil wenn du kein Geld hast, kannst du nicht machen, was du willst, weil dir für viele Sachen einfach das Geld fehlt.
Du brauchst kein Geld für was du... Nur
mal für was brauchst weißt du denn, was derjenige will, der kein Geld hat?
Na, gut,
vielleicht will der ein Hotel auf Mallorca eröffnen und das kann er nicht machen, weil er kein Geld hat.
Doch, dann könnte er es. Das würde er schaffen. Es ist, also da bin ich wirklich feste Überzeugung. Also wenn du jetzt nicht jeden Tag eine ukrainische Cracknote irgendwie vögeln willst, irgendwie so, also irgendwas Belangloses.
Ja, aber ist ja auch ein Beispiel.
Ja, dann ja. Aber
kannst
dann,
ja nicht machen, aber was das ist du Konsum. Willst, weil dir einfach, naja, es aber ich rede, wir reden ja hier über Konsum. Worüber reden wir denn?
Träume?
Naja, ich rede ein bisschen über Kreativität im Sinne von, dann kann man mal was machen, wo vielleicht nicht die Bude immer voll ist, weil es ein bisschen ruppiger ist oder ein bisschen kantiger ist oder nicht so beliebt bei allen, sondern man hat schon ein bisschen Polster und kann sich dann erlauben, was zu machen. Aber wenn ich nie Geld habe, dann glaube ich, gehen ganz viele Wünsche und ganz viele Sachen gehen dann einfach nicht. Ob das die ukrainische Cracknutte ist oder egal was, oder das Hotel bauen, irgendwo dann eine Gastro aufmachen.
Ich beobachte immer eine Geschichte bei Menschen, die Erfolg haben, und versuche, mir dieses Gen ein bisschen lebendig zu halten. Und du hast es auch noch in dir drin, wirklich, ohne Wenn und Aber. Das ist, du hast eine Idee des Lebens und du hast eine Energie und du hast Kreativität und du hast Fantasie und du gehst einfach unbedarft an eine Geschichte ran. Und damit erbaust du dir deinen Erfolgsweg auf. Und weil du so unbedarft bist, weil du keine Angst vor Fehler hast, weil du keine Angst vor Verlust hast, bist du sehr mutig, sehr konsequent, sehr, sehr positiv aggressiv in dem, was du tust. Und dann kommt irgendwann der Moment, dann hast du Erfolg gehabt. Und jetzt kommt der nächste Schritt. So, jetzt willst du daran festhalten. Du hast Angst, das zu verlieren.
Ja, ich glaube, das ist anders. Ich glaube, am Anfang hat man in sich, und so ging es mir jedenfalls, das schaffe ich. Ich zeig's euch. Ja. Du bist so ein bisschen in so einem Wettbewerbgefüge. Ah, die werden schon sehen. Oh, der hat nicht an mich geglaubt. Und die auch nicht. Und jetzt mache ich aber. So, irgendwann hast du es geschafft.
Ja.
Und ich merke das in mir, dass mir manchmal dieser Drang, noch irgendjemanden irgendwo irgendwas zu beweisen, fehlt. Aha. Also das war für mich immer eine Antriebsfeder, irgendwo zu sagen, oh, das schaffe ich und mache ich. Und das habe ich aber jetzt, und dadurch werde ich ehrlich gesagt auch ein bisschen fauler. Ich habe das gar nicht.
Keinen beruflichen Wunsch mehr?
Ich habe noch so Ideen, wo ich Bock drauf hätte, aber mich treibt gar keiner mehr von hinten. Und das ist eigentlich auch schade. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht jemanden mir suche, der mich treibt, der anruft und sagt, du, ist 9, ne? Wir wollten ja um 9 Uhr jetzt heute und heute Nachmittag um 2 wollten wir ja das dann machen. Das habe ich halt nicht. Ich kann meine Augen aufschlagen, an die Decke gucken und denken, was mache ich denn heute mal?
Denk mal über dieses Gespräch nach, und das ist jetzt einfach nur so ein Ding, weil ich bin so bei dir und so nicht, über dieses Gespräch nach an der Stelle, wenn du mal aus der Not heraus kleinere Seele wieder spielen musst und relativ
zeitnah. Ich würde zum Beispiel nie sagen, aus der Not heraus. Ich bin immer in alles reingeschlittert. Mhm. Ich wollte nie in den großen Hallen spielen. Ich habe sogar mal gesagt, niemals die großen Hallen. Dann hast du aber eine große Halle, die erste einmal in Hamburg, und denkst, sorry, ist ja genauso toll. Mhm. Es ist ja genauso toll wie die kleinen. Auch könnte ich mich jetzt gar nicht entscheiden, denn wurden sie überall größer. ich bin in großer Vorfreude auf kleinere Hallen. Wir haben das jetzt alles mal geguckt. Aber es gibt halt keine, nicht genug in Deutschland mittelgroße Hallen, wo ich ja freiwillig schon sagen würde, lasst uns doch 2 Tage da machen, anstatt einen Abend in die ganz große zu gehen. Und wenn ich wieder kleinere Hallen spiele, sehe ich das überhaupt nicht als Abstieg und das musst du jetzt machen.
Weil du es momentan noch nicht musst. Weil du es momentan darfst. Das ist ein Unterschied. Weil wenn irgendwann,
aber wenn ich es nicht wollen würde, dann würde ich gar nicht mehr auf die Bühne gehen. Aber ich würde doch nicht sagen, ich muss jetzt auf kleine Bühnen gehen.
Wenn du dein Geld verdienen willst?
Ja, ich verstehst du, wie gesagt, ich hinaus will? Wenn also, ich keinen Bock dazu hätte, würde ich das nicht mehr machen.
Das sowieso
ich möchte
nicht. Das ist unser
nicht
Geschenk.
Mehr irgendwas machen, wozu ich keinen Bock mehr habe. Ich
und das ist unser größtes Geschenk, dass wir haben, ja, dass wir Dinge nicht mehr
machen
müssen.
Wenn du morgens die Augen aufschlägst und sagst, erstmal Stoßgebet zum lieben Gott, dass ich nicht um 6:30 irgendwo in der Tram sitzen muss, um irgendwo hinzufahren. Wirklich, weil das ist wirklich ein Geschenk des Himmels, morgens nicht früh aufstehen zu müssen, weil ich noch nie ein guter Aufsteher war. Und das ist toll für mein Leben. Aber ansonsten muss ich sagen, ich kann mir vorstellen, dass natürlich Künstler, die sagen, ich war noch nie in der großen und ich muss jetzt hier in den kleinen und mein Ziel ist es, in den großen Hallen zu spielen, ja. Aber das ist nicht das, was mich da umtreibt.
Aber es bringt mich so ein bisschen auf diese... Nochmal, ich bin auch total dabei.
Machst du nicht auch so Shows immer? So Live-Koch-Shows?
Ich habe das früher mal sehr intensiv gemacht. 2007 war meine letzte Tour. 2007. Die haben sie noch Hack-Tour. Für mich ein unfassbares Geschenk. Der große Saal, CCH damals noch dreimal hintereinander krachend ausverkauft. Eine Show, die auf 1,5 Stunden konzipiert war und 4 Stunden gedauert hat, weil wir einfach so eine unfassbar gute Zeit miteinander hatten. Und es gab den letzten Abend, wo es einfach, es passte alles, es war alles perfekt. Die Stimmung unter uns, der Auftritt, die Musik, alles, was ich mir vorgenommen hatte, hat funktioniert. Die Menschen, mit denen ich auf der Bühne war, der Dialog. Und ich habe den Abschlussapplaus entgegengenommen, Standing Ovation, das erste Mal. Und also komplett irgendwie so. Und ich bin von der Bühne gegangen und habe gedacht, den Moment mache ich mir nicht kaputt.
Bis du 50 wirst.
Und habe aufgehört. Und das war für mich, weil ich wusste, es ist ja nicht natürlich, was ich da mache. Ich bin Koch und das war schräg und das war ein seltsamer Moment. Es war für mich seltsam zu verstehen, warum bezahlen Leute bis zu 50 Euro Eintritt, damit ich auf der Bühne stehe und das mache, was ich auch im Privaten mache.
Ja, habe ich ja auch für meine Sendung gesagt damals, warum nicht das Private ins Fernsehen holen Soffen, singen, sabbeln.
Und ich hatte irgendwann, das fühlte sich so wunderbar einzigartig an, dass ich Angst hatte, dass ich das Gefühl jemals verliebe.
Ich kann dich beruhigen,
ich kenne das
auch, das war das allererste Mal, die O2 Arena in Hamburg, rauskommen, weinen, nicht mehr weitersingen können, weil ich so überwältigt war. Und ich dachte, die sind jetzt alle hier angefahren, wir mussten später anfangen, weil die Autos nicht schnell genug reinkommen und. Also geweint und dachte so, das war jetzt dein letzter Auftritt eigentlich in deinem Leben. Das war auch Abschlusskonzert, weil es kann nicht schöner werden. Aber ich kann dich beruhigen, es gibt immer mal wieder solche Abende. Also wenn du Lust hast, da weiterzumachen.
Ich habe jetzt 12 Jahre Pause gemacht und ich habe jetzt so ein kleines Spiel mit mir, dass ich gesagt habe, zum 50. würde ich gerne nochmal die Kalle-Allein-Arena voll machen.
Hast du das nicht schon hier sogar irgendwo erzählt?
Ihr hört richtig den Podcast, du.
Das ist noch so eine kleine Nummer. Ja, als Hamburgensier.
Ich sag mal so, erstmal mieten, um sich dann Gedanken zu machen.
Ist schon reserviert.
Ja, habe ich mir gedacht. Ja.
Ihr könnt sich den Frau Müller direkt einladen.
Ja.
Was machen wir denn mal?
Ich brauche lokale Unterstützung natürlich, damit Leute auch so sagen, ach Mensch, ja, Melzer nicht, aber die würden wir gerne mal wiedersehen.
Das ist gar keine doofe Idee.
Das ist eine super Idee.
Melzer und Friends.
Das ist super. So. Das ist das Beispiel der großen Schlagerrevue.
Gehe ich recht in der Annahme, dass du jetzt nicht dir den ganzen Abend überlegst und da ein Programm schreibst, sondern dass es Menschen gibt, die das mit dir machen, oder?
Momentan mache ich das noch.
Okay.
So, also momentan brauche ich erstmal überhaupt einen Ansatz dafür, weil am Ende des Tages geht es um meinen Geburtstag. Und ich zelebriere den sehr gerne mit anderen Menschen. Das ist auch eine der Sachen, warum ich das mache. Ich teile einfach wahnsinnig gerne, auch wenn es in dem Moment
vielleicht... Sag mal, ist es ein runder Geburtstag?
50. Ich werde 50.
Du wirst schon 50? Dann sind wir ja gar nicht so weit.
Sind wir doch nicht.
Aber du wirkst ja noch wirklich jünger als 50, Alter.
Ich bin auch jetzt noch 48. Das geht ja noch.
Ja, aber ich hätte jetzt plus gedacht, du bist so 41. Nee, wirklich. Ich habe überhaupt keinen Bock, dich hier Honig um den Bart zu schmieren.
Nee, mach ruhig.
Gesagt, ich dachte, du wärst 60. Aber wirklich, ich habe jetzt immer gedacht, du wärst so 41.
Nein. Ich kam aber auch sehr jugendlich früher rüber.
Nee, weißt du, was es auch ist? Es ist auch dein volles Haar.
Wann war denn das?
Ich kenne viele Jungs, die sind 40 und die haben riesige Geheimratsecken und sehen dadurch eben auch aus wie 40.
Weißt du noch, wann das war? Hier steht,
oh Gott, das ist 2017. Das bist du ja. Wir sehen gerade, das sieht aus wie Halaschka, siehst du da gerade auf den ersten Blick aus.
So, hier unten steht 2017. Was würdest du sagen, Ina? Wir haben ja eine Folge mit Tim Melzer, Stefan Ross, Flo Mega von The Rough Cats bei Ina Müller. Zu Gast bei Inas Nacht.
Flo Mega.
Guck mal, wie schlank du da bist. Oh Gott. Ich kann es sagen, das muss gewesen sein
12.
Ja. Gott, da redet ihr auch über Kohle. Da redet ihr auch über Investitionen. Ja, das ist euer Thema.
Ja, wenn wir Bauernkinder sind, sag ich mal, so im weitesten Sinne.
Vielleicht macht ihr irgendwie
mal... Und dann geht es um die dicken Kartoffeln und so.
Ja, vielleicht, weil wir es auch nicht verstehen, weil für uns ist eine neue Welt und wir damit nicht ganz genau wissen, umzugehen. Und ich bin manchmal auch irritiert, dass man nicht so offen darüber reden sollte, weil ich sehr oft, wenn ich das mal getan habe, ich glaube, in einem anderen Podcast mal gesagt, was ich verdiene im Jahr und was ich aber auch ausgebe im Jahr. Und das ist deckungsgleich. Und das kam sehr ungünstig an. Ich habe aber gesagt, ja, aber ich investiere, ich bin mutig, ich bin innovativ, ich probiere Dinge aus.
Was war das Letzte in deinem Leben, wo du gedacht hast, wo du davor standst und dachtest, entweder vor der Situation oder vor dem Gegenstand und du hast gedacht, so, jetzt habe ich es geschafft. Wenn es privat ist, lassen wir es weg, aber... Ich dachte, so einen Moment hat man doch manchmal.
Ich könnte jetzt mein Thema mal langsam mal sicher
hier. Fangen wir auch an mit dem Podcast.
Ja, wir haben ja immerhin den 19. Dezember heute. Deine Fragen kommen auch noch, Ina, wirklich. Und ich würde unheimlich gerne ein bisschen über Weihnachten und das Weihnachtsessen sprechen.
Wir könnten auch die NDR3 Talkshow machen.
Alleine?
Für Assis. Nee, und wir hätten kein Problem, Gäste einzuladen, weil wir bräuchten keine. Ich glaube, wir haben beide eine unfassbare, ich glaube es wirklich, eine singen kann sie. So, die Häppchen kann ich machen irgendwie. Bücher schreibt sie auch. Bin ein bisschen komödiantisch, du auch irgendwie. Wir sind manchmal im Einklang, manchmal aber eben auch kontrovers.
Wir scheißen uns
Wir sind
nix.
Mann, Frau, wir scheißen uns
Man
nix
müsste viel
irgendwie.
Schneiden, weil ihr viel Privates
Das
besprecht.
Müssen wir wissen vorher, aber das macht einen ja auch ruhiger.
Trainieren wir dann ja auch, dass wir einfach sagen, so, da gibt es das Codewort, wie wir haben Prügelsex irgendwie so, keine Ahnung.
Was sind da so typische Codeworte?
Es gibt ein ganz gängiges.
Alpha, Alpha.
Nee, das sagen alle immer. Ich glaube, das ist irgendeine Stadt. Ich hätte jetzt gesagt Madagaskar.
Oslo. Ich weiß es auch nicht. Aber dann, nimmt das doch als Bewerbung an den NDR-Intendanten, dass ihr eine eigene Talkshow macht.
Wenn wir es wollen, würden wir es ja machen. Und die würden es ja auch machen, aber wir wollen es ja eigentlich jetzt im Moment gar nicht.
Ach, Tim,
lass uns noch 10 Jahre warten.
Nee, ich hab mich einmal sehr geärgert. Und ich glaube, da warst du auch sogar beteiligt. Da gab es weibliche Ersatzmoderatoren in der
NDR3-Talkshow.
NDR3-Talkshow gibt es ja so nicht. Es gibt ja die NDR-Talkshow oder du sagst so. N3.
Entschuldigung, du hast NDR-Talkshow und 3 nach 9. Ja, ja.
Das ist so lang NDR3-Talkshow.
Also Schöneberger und Hubertus.
Ja. Und ich weiß nicht, ob war Barbara schwanger oder irgendwas, auf jeden Fall war sie nicht
on. Nee, die hat was parallel moderiert.
Es ging über 4 Wochen.
Ah, okay.
Und dann war Sarah Wiener einmal Moderation.
Oh,
ich glaube du. Und es ging nur um Frauen. Und da habe ich gedacht, das ist frech.
Aber es geht nicht nur um Frauen, sondern man will dann, glaube ich, gerne die Mischung Mann-Frau. Und der Mann war ja nun nicht schwanger und bekam nicht das Kind. Also haben sie natürlich gedacht, wir setzen da wieder Frauen hin.
Ja, aber warum?
Weil Hubertus war damals wahrscheinlich schon da.
Ja.
Weil Hubertus einfach mit Frauen sehr charmant kann, wenn es seine Mitspielerin ist.
Ja, die hätte ich gut mit Männern gekonnt.
Ja. Für Hubertus ist Kai Pflaume immer oder der andere, wie heißt er? Der ARD-Moderator?
Jörg Pilawa.
Jörg Pilawa, genau.
Die andere Pflaume.
Naja, Bommes ist ja selber verhaftet.
Grüß
oder war.
Warum hat Bommes aufgehört, weiß man das?
Nee.
Ich glaube, der hat keinen Bock mehr.
Nee, der hat doch kein tägliches Zeug da.
Gefragt, gejagt oder
gefragt,
was ist das?
Gejagt hat er nicht da und der hat sich satt gemacht, der ist durch.
Der muss nicht mehr aufstehen.
Der muss einfach nicht mehr. Der muss nämlich nicht mehr.
Oh, schön, scheiß Gerüchte. Du wolltest irgendein Thema machen.
Ja, Kinder, es ist doch Weihnachten und wir sind ein auch kulinarischer
Hauptthema
Podcast.
Hauptthema der Sendung sehe ich gerade alle Jahre wieder.
Nix.
Also monothematische Sendungen ist ja wirklich das Langweiligste, was es gibt.
Oder
wenn
anders
so eine Sendung,
gefragt.
Heute das Thema Glück.
Muss es an Weihnachten?
Ich schon ein.
Wir haben selten.
Entschuldigung, du bist gleich dran.
Du hast deinen Kopfhörer nicht auf, du kriegst das gar nicht mit.
Doch, ich muss Tim nur mal kurz angucken und sagen, ob er monothematische Einladungen zu Talkshows auch so unendlich langweilig findet. Alles über Glück, Heimat.
Ich nenne das Thema einfach im Abspann.
Es kommt drauf an. Wir haben ja das Problem, überhaupt ein Thema auf den Tisch zu kriegen. Ja,
kaum.
Übrigens, ich habe gerade Mandarinen im Mund.
Tim sagt dann nachher wieder, du musst da mehr reinkrätschen, Sebastian, wenn du was sagst. Da musst du einfach
bei
raus.
Bei mir. Nee, finde ich gar nicht. Ich diskutiere sehr gerne, weil ich eben auch sehr gerne während meiner Diskussion die Positionen ändere. Also ich lasse mich manchmal überzeugen, manchmal insistiere ich auch. Und ich finde es eher anstrengend, wenn du so wie in den Talkshows nur 15 Minuten hast, über ein Thema zu reden. Und das ist meistens dein Buch, deine CD, deine Sendung, dein Haarschnitt, deine Modemarke, deine Hautcreme, was eh ein unangenehmer Moment ist, weil der kreative Prozess ist abgeschlossen. Jetzt gehört es natürlich zum aber dann würde ich sagen, so.
Und du weißt, der Moderator langweilt sich auch, weil er dich jetzt über dein Buch das 100. Mal fragen
muss. Und du traust dich nicht mehr ins andere Gespräch einzumischen, weil du denkst, ah, der hat nur 15 Minuten und dann redest du selber.
Manchmal geht das aber auch so ungelenk schief, dass man Angst hat. Man hat eine gute Idee, aber du hast Angst, dass du gerade Mühe zu spät bist und jemanden reingrätscht und jemand zu dir sagt, Moment bitte. Oh Gott, das wäre das Schlimmste. Ja, deswegen sagt keiner mehr was in diesem Talkshow.
Außer Mario Adorf. Neulich bei 3 nach 9 war genau das der Fall, dass er irgendwann sagte, er möchte nicht nur für ein Thema der geladene Gast sein, sondern er möchte sich gerne in der Runde einbringen. Mhm. Und das hat er auch immer munter gemacht. Und der hat natürlich dann auch das Standing, dass selbst Giovanni Di Lorenzo daneben sitzt und sagt, ja, selbstverständlich, der Grand Signore darf sich immer wieder einbringen. Das macht auch Sinn und ist lebendiger.
Für die Talkshow macht es Sinn, die anderen hassen dich nur in der
Runde. Die Redaktion kotzt.
Nee, die auch nicht.
Und
die
der Moderator, meinst
aber
du?
Die kotzen doch nicht, die freuen sich doch
die
über
Gäste,
alles.
Meinst du? Ah, okay.
Ja. Die Gäste, wenn die Gäste kotzen? Wenn sie nichts zu erzählen haben.
Ach so.
Ich habe da noch ein Buch, mein Film. Und Adolf so, wer liest denn heute noch? Wer geht denn noch ins Kino? Meine Mutter hat mich damals verprügelt, das hat er nämlich erzählt.
Und alle so betroffen.
Er hat erzählt und dann sind sie gemeinsam zum Arzt und da hätte er immer für seine Mutter gelogen. Er sei die Treppe gefallen. Und es war wirklich ruhig in der Runde.
Das ist auch scheiße, Geschichten kannst du nicht erzählen. Dann
so was. Ich habe auch immer das Gefühl, da nimmt man auch schon was. Wenn du so weit bist und in Sendung gehst und meinst, du musst das jetzt noch loswerden mit über 80, denke ich immer, dann nehmen die aber auch schon irgendwas, glaube ich, ein.
Das,
nee, was dich so ein bisschen unkritisch schon mit dir selbst sein lässt. Darf ich das so sagen?
Natürlich, das ist perfekt.
Ich habe das ja selber am eigenen Leib mal erfahren, irgendwie wie manchmal Zitate, allgemeine Aussagen aus einem großen Gespräch heraus zitiert werden irgendwie und dann also künstlich aufgebauscht werden. Denn da wurde ich mal irgendwie zitiert mit den Worten, also genau, ich habe das so humoristisch gemeint. Ich lese immer diese ganzen Biografien und ich höre immer das, was alle Leute so, also jetzt auch Mark Terenzi zum Beispiel, der sagte, am Tag 2 Flaschen Wodka.
Hat der eine Biografie?
Ich glaube ja.
Gut ab.
Script down to the basics.
Ich bin der Ghostwriter. Also, Mark Terenzi.
Und da steht dann so drin, jeden Tag 2 Flaschen Wodka. Und ich meine, ich habe gar nicht, dann habe ich wirklich nicht viel getrunken, aber ich kann mich nicht dran erinnern, wie viel ich getrunken habe.
Entschuldigung, also, Peter Maffay hat 20 Jahre lang 3 Flaschen Schnaps getrunken.
Kann das sein?
Am Tag?
Ja, diese kleine, er war aus der ja Minibar. Da, er hat es ja, nee, große Flaschen am Tag, 2, und was hat er gesagt? Whisky, glaube ich.
Wie geht denn das?
Ja, habe ich auch gesagt, und er sagt, du säufst ja erstmal ein Level an, also redet ja auch öffentlich so darüber. Du säufst ja erstmal ein Level an, dann kommt die Gewöhnung dazu, dass du immer ein bisschen mehr brauchst und dann über den ganzen Tag. Du fängst morgens an, das sind dann halt mal eben, wenn du arbeitest und im Studio stehst du ja dann 15 Stunden da.
Oder nur ruhiger?
Ja.
Also man sagt ja, dass man gar nicht mehr, also dass man Alkoholiker darin erkennt, dass er nicht mehr betrunken ist.
Ja. Auf jeden Fall war es Thema und dann, weil du jetzt gerade sagst, eine Menge genannt hast, wo ich dachte, da lacht, glaube ich, Maffay drüber, Mensch aushält.
Ich habe in meinem Leben keine Flasche Wodka am Tag gesoffen, in meinem Leben nicht. Also dann bin ich doch ein Klosterschüler, dann muss ich die Geschichte mal wieder ein bisschen runterdampfen.
Was ich ja im Moment so gefährlich finde, ist ja diese Gin-Tonic-Dingsbums, wo ich immer denke, es versuchen ja Leute immer, mich zu überreden, ich muss unbedingt auch auf diesen Gin-Tonic-Zug aufspringen. Das habe ich auch ein paar Mal probiert.
Den Müller-Gin.
Ja, ist mir auch egal, welchen Gin, irgendein Gin. Nein, also die bringen mir tolle Gins mit. Gibt es einen Müller-Gin?
Keine Ahnung.
Ja, keine Ahnung.
Bamble-Gin.
So Bamble-Gin, irgendein Gin, ne? Ja. Toll und da gemacht und gebrannt. Und und ich saufe das wie Brause.
Ernsthaft?
Und am Ende habe ich 10 Gin Tonic getrunken und habe das Gefühl, ich habe...
Ist immer noch eine halbe Flasche.
Ja, aber eine halbe Flasche will ich nicht trinken, Gin.
Aber wie geht's dir denn danach?
Du bist schon
10 ist schon...
Ja, aber ich weiß nicht, wie die Mischung ist, aber irgendeiner stellt mir das hin und ich trinke das so wie so ein Kind, wie ein Brauseglas bei so einem Kind, schlupp, schlupp, schlupp.
Ja.
Und dann hast du auf einmal, wenn du es zusammenrechnest, eine halbe Flasche Gin getrunken. Deswegen möchte ich lieber irgendwie bei Bier und Wein, das kann ich einschätzen. Da weiß ich, was passiert. Aber ich kann Gin überhaupt nicht einschätzen.
Ist auch der
und ich habe das Gefühl, früher haben wir Cola Whisky dann gesoffen und haben halt gekotzt, wenn es zu viel
richtig,
war.
Richtig.
So, und heute, die jungen Leute, um das mal wieder so zu sagen.
Die jungen Leute.
Die ja toll sind, ja. Aber die natürlich die Gin-Generation jetzt ist. Ich glaube, man kotzt von Gin nicht so schnell. Ich glaube, diese Süß-Cola mit irgendwas rum, Cola, Whisky-Sachen, waren schneller zum Kotzen irgendwie. Und ich glaube, Gin kannst du einfach durchsaufen.
Hast du schon viel gekotzt in deinem Leben? Ich nicht.
Nee. Also ich falle vorher um. Also viele Leute kotzen ja irgendwann und gehen aber immer noch. Und ich falle um. Und wenn ich umgefallen bin, dann bin ich zu Hause. Und wenn ich zu Hause bin, dann würde ich am nächsten Tag wahrscheinlich mich übergeben.
Kriegst du viel Diss dafür, dass bei euch so viel getrunken wird?
Also ich lese das
gute
ja
nicht. Frage.
Ich lese es nicht.
Gar nicht.
Ich kriege aber viele Einladungen zu Fernsehsendungen, wo es um das Thema geht, Jugendliche und Alkohol. Darf man den Jugendlichen als, muss man als Vorbild fungieren quasi. Ich bin ja ein schlechtes Vorbild quasi für die Jugendlichen und. Da gehe ich auch nie hin, aber ich lese das auch nie. Ich wüsste aber, meine Redaktion würde sagen, Ina, wir haben echt ein Problem. Wir müssen irgendwas mit dem Trinken tun. Wir müssen was ändern. Aber das ist nicht so, sagt keiner.
Nee, weil ich finde ja auch, man glorifiziert ja nicht. Man blickt auf vergangene Zeiten zurück, man blickt überhaupt auf Zeiten und man blickt auf Momente. Und jeder, der das ignorieren will und sagt, aber das ist doch nie passiert,
dann lügt sich doch die Taschen voll. Du kannst doch nicht sagen, hallo, wir sind's heute wieder aus der Kneipe und dann sitzt du da und trinkst Wasser. Also das wäre ja auch vorbei an dem, wie es draußen in der Welt ist, weil es gehen ja alle in die Kneipe und saufen Bier und das machen wir auch, nur dass wir es halt im Fernsehen zeigen.
Ich finde das schon ein bisschen blöd. Ich meine, wenn du in der Talkshow bist, in der großen, ne? Also in den dritten, die, und die fangen normalerweise Aufzeichnung 21 Uhr an oder irgendwie so ein bisschen zeitversetzt und dann sitzt du da und die ganze Runde trinkt nur noch Wasser. Nur noch. Wo ich dann sage, ja, aber wir wollen uns auch ein bisschen unterhalten. Ja, der eine braucht es und der andere nicht.
Aber ich glaube nicht, dass das der springende Punkt ist. Und das müsst ihr beide
wissen.
Ich
glaube schon, dass
die Leute... Habt ihr nicht Manager hinter euch, die peinlich darauf achten, wenn ihr live on tape oder sogar live seid, euch ja nichts anzuzwitschern, damit euch eben nicht was rauspurzelt, was euch morgen leid tut?
Also es ist immer noch ein Unterschied
zwischen einem Glas Wein in einer gepflegten Runde oder sich wirklich einen anzuzwitschern oder, wie es bei mir auch schon passiert ist, sich einfach einzukesseln. Weil es einfach unfassbar langweilig
ist. Hast du schon innerhalb von Sendungen es geschafft, dir anzukesseln?
So, also wir machen jetzt...
Ich wollte doch einfach nur mal mit euch darüber reden, was ihr beide der Nation mitgeben könnt, was an Weihnachten typischerweise auch mal untypischerweise gekocht werden könnte. Muss es immer die Gans sein? Oder,
ist das dein Ernst?
Komm ich direkt mit meinem Geschenk.
Ja, kommt gut an, das Thema. Sie bringt Katzenfutter mit? Nee, was ist das?
Oh, bist du Veganerin?
Nein. Aber das ist einfach die tollste Suppe von der ganzen Welt. Die hat eine Würze und eine Mischung in, also die ist, da sind knackige Erbsen drin, das ist Kichererbsensuppe mit so Curry, irgendwas Geschmack gefühlt für mich. Und das ist mein Lebenselixier, muss ich sagen. Ich wollte dir das deswegen mitbringen, also nur für die Zuhörer, weil ihr es nicht sehen könnt. Ich habe jetzt eine Dosensuppe nennt sich das, glaube ich, ne? Eine Dosensuppe mitgebracht von einer Firma, die wir hier gar nicht nennen müssen.
Alnatura.
Weil, ja, ist von Alnatura. Ich kriege kein Geld dafür, du auch nicht. Keiner von uns.
Doch, ich kriege Geld von
Alnatura. Oder wenn Alnatura Geld, dann bitte zu mir.
Also wenn da sich irgendjemand drüber beschweren will.
Ich esse nur von dieser Firma und ich gehe da hin und ich hole mir da alle Suppen, alles, was die an Ketchup, Senf und so weiter haben. Ich mag das einfach von denen. Ich mag das ganz oft nicht.
Ja.
Aber ich möchte mit dir ganz kurz, wenn es dir recht ist, mit dir, Tim, über das Thema sprechen. Warum ist es so verwerflich,
Dosensuppen
lecker zu finden?
Wer sagt denn das?
Sagt man das nicht?
Nein.
Sagt man als Koch nicht, das ist wirklich Hundefutter?
Nein. Hast du das jemals von mir gehört?
Nö, von dir nicht, aber es ist, kein Koch macht sich Gedanken um Suppen, die in so Blechdosen sind und die man dann gerne isst. Schafft man es wirklich, eine viel bessere Suppe zu machen als eine ordentliche Hühnersuppe von Bassermann
oder
wie
sie heißen?
Das schafft man, ne?
Ja, das schafft man auch ganz leicht und das schafft man auch absolut ohne Arbeit und das schafft man auch nur
ohne Arbeit,
nur Zeit. So, also Hühnersuppen oder generell Grundsuppen sind selbst gekocht immer um Klassen besser als eingekauftes Material.
Weil?
Immer. Weil irgendwann die wirtschaftliche Effizienz stattfindet und der normale Kochprozess doch durch Produkte, Salz, Zugaben, Fettzugaben etc. einfach verkürzt wird. Weil Zeit ist Geld. Das ist das. Energie ist Geld. Das Produkt selber kostet kaum Geld in der Suppe.
Darf ich nochmal das Thema Lust mit da reinbringen im Sinne von, ich habe halt einfach gar keine Lust und überhaupt kein Talent zum Kochen. Deswegen muss ich ja erfinderisch werden.
Also wenn du von der Brühe redest, dann sag ich ernsthaft, kauf dir einen Huhn, pack Wasser drauf, koch es auf, Salz, 2 Stunden später und du hast eine gute Brühe. Und die bietet dir mehr Freude. Das ist ein bisschen der Unterschied zwischen einem, ich weiß nicht, benutzt du Parfum?
Mhm.
Benutzt du Deo?
Mhm.
Benutzt du noch dieses 8x4?
Also, ich bin normaler zivilisierter Mensch.
Aber benutzt du dieses 8x4 Mädchen-Deo noch, was früher so Blumenrand nach Kaugummi, Bonbon, was auch immer gerochen hat? Das ist Tütensuppe. So schmeckt Konservensuppe im Vergleich zu einer echten Suppe.
Sagst du jetzt so,
ne? Ja, ich sag das so. Das ist halt mein Metier. Aber es ist überhaupt nichts Verwerfliches dran. Gerade wenn du
würdest du sagen, dass diese getrockneten Yum-Yum-Yam-Yam-Suppen, also diese Pakete mit diesen Nudeln und Yum-Yum-Geschmacksrichtungen, Huhn, Vegetable, was auch immer, ist das wie 8x4 Deodorant, wenn man das isst?
Ja.
Aber wenn man manchmal angesoffen nachts nach Hause kommt und sich eine Yum-Yum-Nudelsuppe macht,
perfekt.
Ist es ein Lebensretter.
Ja, es ist eine Lebensmittelgruppe für sich. Ich würde sie noch nicht mal gleichsetzen mit Suppe, aber es ist ganz faszinierend und ich mag die auch gerne. Und das ist ich selber kriege manchmal so einen Jipper und dann gibt es einmal Wasserkocher, aufgefüllt irgendwie.
Danke, dass du das sagst.
Und dann esse ich die Dinger und ich genieße es.
Die Werbung.
Ich muss was fragen, du hast gerade gesagt, unser sehr netter Moderator hat gerade gesagt, sagen wir doch bitte, ich habe leider deinen Vornamen vergessen.
Nenn mich, wie du willst.
Ja, habe ich auch jahrelang gemacht.
Irgendwas.
Du.
Sebastian. Also Tim nennt
also er reagiert sehr gut
Sebastian.
Er reagiert sehr gut auf du.
Sebastian. Ja. Du hast gerade gesagt, oh Gott, wir müssen so viel schneiden. Möchtest du gerne eine klassische Weihnachtssendung?
Würdest du diese Sendung
wirklich verschwenden wollen an eine klassische, wie feiert ihr Heiligabend-Sendung?
Sagen wir mal so.
Was wirklich schrecklich ist.
Es gab natürlich Dinge, die ich erwarten konnte. Und die sind auch zum allergrößten Teil eingetroffen. Insofern funktioniert das wunderbar. Ich dachte einfach nur so ein bisschen Weihnachten. Aber hey, fühlt euch wie zu Hause.
Also nochmal meine Ode an die Dosensuppe. Das ist total legitim.
Wie wäre es jetzt mit einer Ode an die Dosensuppe?
So. Es ist wirklich total legitim, bei den klassisch mir angestammten Suppen, die ich aus heimischen oder auch selbstgemachten Herd kenne, finde ich die Dosensuppen nicht so gut, weil ich sie besser kann.
Einfach, hast du dich denn mal durch diese Firma gegessen? Die haben ja auch Puppenwürstchen und so. Und da bin ich ja süchtig, wie so ein kleines Kind, was immer so Gesichtswurst beim Fleischer kriegt. Hole ich mir da so kleine Puppenwürstchen. Die sind so toll.
Also generell hole ich mir nichts in Folie. Deshalb ist es so ein bisschen...
In Wurstwasser sind die.
Ja, aber sowas, ja, ich mag so abgefüllte Sachen nicht. Das ist so das Einzige, wo ich sehr konsequent bin.
Ich glaube, dass ich darauf trainiert bin.
Ich kaufe keine Wurst aus dem Regal, sondern ich kaufe sie
allein
in
der Geruch,
Theke.
Wenn man dieses Glas öffnet, ist doch nicht schön.
Das Einzige,
ist Wurstwassergeruch. Uah. Ich will das ja nicht trinken, aber ich mache dann
immer... 8x4 besser.
Ich lasse dann die Wurst immer...
Trinkst du Wurstwasser?
Würde ich trinken, ja.
Ich würde Wurstwasser niemals trinken, aber ich habe meinen Kochtipp
an
alle. Die Würstchen immer im Wurstwasser natürlich heiß machen.
Natürlich.
Ja.
Spülen wir sonst aus.
Früher habe ich immer Wasser warm gemacht.
Olli Schulz macht die Würstchen im Toaster warm. Der ist einfach relativ konsequent.
Wirklich?
Ja. Du schmeißt ja immer einen Toaster.
Aber ich glaube, Olli kocht doch mittlerweile auch, oder nicht? Höre ich doch immer.
Olli ist ein totaler Wunschgast von mir, irgendwie, weil der herausragend kocht. Aber eben, wie man vermutet, dass er kocht, sehr kreativ. Aber auch
unkonventionell.
Wunschgast im Restaurant oder hier im Podcast?
Sowohl als auch. Wir haben uns,
wieso sagt der eigentlich immer Restaurant?
Ja, ich habe mir es angewöhnt. Alexander Herrmann hat das vor ein paar Folgen hier aufgeklärt.
Kennst du Olli Schulz?
Ja, ich kenne Olli ganz gut.
Ja.
Wir haben jetzt nicht so viel Kontakt, weil er in Berlin ist.
War der schon mal zu Gast?
Ja.
Schade, sonst hätte ich gesagt, hol den auch zum 22. dazu. Weil Sigmar, Olli und ich...
Wir haben nur 2, 3 wäre echt rausgeschmissen. 3 so Top-Gäste, du kennst das Problem.
Das Geheimnis ist, es gibt keine Zeit in der Küche, im Restaurant. Und deswegen werden alle Worte dort kurz gesprochen. Restaurant, Mise en place, Parmesan. Das hat Alexander Herrmann jedenfalls erzählt, als er neulich hier gewesen ist.
Hallo.
Aber
das gibt's ja gar nicht.
Hallo. Nee, Olli kocht halt wie ein Kiffer. So, ich weiß nicht, ob er kifft, aber er kocht wie ein Kiffer. Das heißt, er haut irgendeinen Lump zusammen in der Pfanne und dann hat er eine grenzgeniale Idee, dicht am Rande des Wahnsinns, die aber kulinarisch mehr als Sinn macht.
Irgendwie passt das.
Karamak-Hähnchen. Also das ist so eins seiner Erfindungen. Ich habe es noch nicht gegessen.
Das ist nochmal Karamak.
Karamak ist dieser kleine Karamellriegel.
Ach Gott.
Aus den 80ern.
Und das in Kombi mit dem Hähnchen?
Der Orange. Ja, ist ja nicht dumm. Entschuldigung, eine Mole in Mexiko. Eine schokoladengebundene Soße. Und jetzt ist er so schlau. Salzkaramell, totaler Trend gerade in den Küchen der Welt. Und jetzt ist er so schlau, dass er diese, und einfach nur in seinem verpeilten Kopf setzt er halt ein Hühnchen an, einen Schmortopf, und schmeckt diese Soße mit dem Karamark ab. Und das finde ich natürlich grenzgenial. Mhm. Also klingt scheiße, aber ich finde die Idee...
Hat er das erfunden?
Er behauptet er, also gehe ich mal davon aus.
Ich finde es gut, dass ihr euch selbst gegenseitig Fragen stellt, die nicht beantwortet werden. Du hast dann nach der Portweinherstellung gefragt hast aber direkt die nächste Frage hinterhergeworfen. Insofern passt das heute alles eigentlich ganz gut.
Ganz toll, stell du doch mal deine Frage.
Nein, ich habe mich lustigerweise gar nicht vorbereitet heute.
Wenn man so ein berühmter Koch ist, wie du es bist, Tim, und man würde dir jetzt sagen, Tim, es tut mir so leid, leider musst du in 2 Monaten sterben. Du hast vielleicht eine Krankheit und du wüsstest das. Würdest du dir in den 2 Monaten noch überlegen, ganz viel vorzukochen, und das einzufrieren, damit, wenn du tot bist, deine Familie das noch verkaufen könnte mit, wurde noch von Hand gekocht von Tim Melzer, als er noch lebte.
Scheiß
und dann könnten die Portionen für 1000 Euro verkaufen, hier in deinem Laden. Mhm. Und posthum. Man würde, ja, posthum.
Finde ich gut.
Macht man sich da Gedanken als Koch?
Er könnte einen Huhn kochen, das heißt posthum.
Ja, posthum. Das neue.
Nochmal, ich kann mich nur wieder einen Scheißdreck würdig machen, als mir eine
Aber hast du jemals in deinem Leben drüber nachgedacht, vorzukochen, wenn du nicht mehr bist?
Nein, worüber ich wirklich nachdenke, ich hoffe, dass ich eins auf der Erde zurücklasse. Und das ist die Erinnerung und das Gefühl, was ich an Menschen habe in Verbindung mit Kulinarik. Den Steckrüben-Eintopf meiner Urgroßmutter. Ich wäre gerne mal die Urgroßmutter. Irgendwann in der dritten Generation nach mir. Wenn die mal sagen, ach, das hier ist übrigens die Bolognese von Opa Tim. Mhm. Und wenn ich, das ist ein romantischer Gedanke, mit dem ich mich sehr umtrage und ich überlege, wirklich, oder der Butterkuchen meines Großvaters, der Nuchskuchen meiner Oma. Es gibt
Butterkuchen kommt übrigens gleich nach Portwein. Das Phänomen Butterkuchen habe ich auch nie verstanden. Der schmeckte schon als Kind nicht. Gibt es halt nicht Butterkuchen noch? Ist der normale Mensch noch Butterkuchen?
Bei uns gerade auf der Karte, Ofen frisch aus dem Ofen. Ja, weil ich diese Idee so schön finde, das frisch gebackene nach Mandel und Zucker und
Butter. Reto, das stimmt, aber ich kenne niemanden, der noch sagt, ich hole uns mal 2 Stück Butterkuchen. Das wurde war Beerdigungskuchen.
Bienenstich
war schon schöner, weil Matsch drin war.
Zitronenrolle.
Auch gut, weil alles, wo so Matsch und Creme drin ist, das verstehe ich. Aber Butterkuchen ist nun wirklich Beerdigungskuchen.
Wolkentorte.
Alles lecker. Aber das Phänomen Butterkuchen, was macht ihr da drauf, hast du gerade gesagt? Wir haben das gerade im Angebot mit.
Butter wohl. Also Mandeln und Butter. Mandeln, Butter, Zucker, Hefeteig. Aber wenn er so warm raus ist, es gibt so Gerüche, die sind über nichts.
Ja, dann ist es dein eigenes Retro-Gefühl. Ja, aber ich habe noch nie gesagt, bringst du uns ein Stück Butterkuchen mit?
Ich wollte
also
deine
Sätze,
Frage
die ich noch nie gesagt habe. Entschuldigung, jetzt höre ich aber auch auf. Jetzt bist du dran, Tim.
Die ich zu Ende bringen wollte, war wirklich so. Ich hoffe, dass es irgendwann mal so eine kleine Aufzeichnung von mir gibt. Und damit meine ich nicht meine offiziellen Kochbücher, sondern ich meine wirklich so ein Familienrezept, was ich habe. Ich rede von meinem Urgroßvater, ich rede von meiner Uroma. Die Generation redet natürlich von Tante Helga oder von, die ich nie kennengelernt habe. Aber die Personen sind immer noch sehr lebendig durch einzelne Sachen am
Tisch. Merkst du, dass du im Alter so nostalgisch wirst und immer sehr viel mehr als früher über Uromasen und Omasen sprichst, wie die mal gekocht haben und du möchtest auch so nicht?
Ja, ich hatte meine Pubertät wohl relativ spät, mit 25. Und ich war immer jemand, der das nie verstanden hat, warum man das scheiße finden soll. Elternhäuser oder Großeltern oder einen Sonntagnachmittag habe ich nie begriffen. Das war meine Familie. Und ich habe weder, war ich da hyper drin, noch hyper raus. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, durch den Weggang meiner Großeltern, also Großeltern, Oma und Opa, die verstorben sind, habe ich ja, schade, der Raum ist leer. Wer geht da jetzt rein? Wer wird jetzt Oma und Opa? Und ich habe jetzt natürlich keine Oma und Opa mehr. Und ich finde schon, dass jede Familie auch so eine Gruppierung haben sollte. Mhm.
Die Tante, du hast auch keine Geschwister, ne?
Doch, habe ich.
Ach so.
Noch
wie viele?
Eine.
Ein Geschwister.
Ein Geschwister. Okay. Eine ganz
tolle. War ja nicht so völlige Ödnis, als Oma und Opa weg
waren. Nein. Es geht nur einfach so, auf einmal ist diese, das kann man nicht auffüllen. Meine Mutter, mein Vater könnten es jetzt werden, aber das sind meine Mutter, mein Vater, das sind nicht meine Oma, mein Opa. Mhm. Und das finde ich, da werde ich nostalgisch, dass ich hoffe, dass das alle erleben dürfen, eben, dass diese Familie immer irgendwie komplett bleibt. Dass ich jetzt nur einfach diese Position bekommen habe, dass aber irgendwas rein wird und ich hoffe, dass ich vielleicht irgendwann mal Oma und Opa bin. Mhm. Auch so in diesem Duktus, so wie ich an die denke. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Also es muss auch keine Blutsverwandtschaft sein.
Ich bin ja immer nicht so.
Nee, ich rede nicht von Verwandtschaft, ich rede eher so von dieser Position. Also ich finde, also wenn du so bleibst, wie du jetzt gerade bist und mit 75 noch so aussiehst, wie du gerade aussiehst, dann würdest du mir so massiv auf den Sack gehen. Dann wärst du so eine hippe, kleine, lebensbejahende, frohe, musikalisch, kreative Lady.
Ich muss mir jetzt auch nicht verkrampft taubengraue Popelinjacken anziehen.
Nein, gar nicht.
Mir eine Kurzhaarfrisur machen und aufhören, mich anzumalen. Das ist ja auch aus der alten Zeit, das ist ja Quatsch. Ich glaube, dass wenn alle Frauen, die jetzt so alt sind wie ich, wenn die dann 75 sind, dann sind wir nun mal kleine, wie soll ich das sagen? Noch ein bisschen modischer wahrscheinlich als unsere Eltern waren. Vielleicht finden wir es noch cool, deine Jeans anzuziehen. Vielleicht ziehen wir sogar noch einen Rock an, der nur bis zu den Knien geht und so weiter. Ich glaube, wir bleiben genau, wie du es gerade gesagt hast.
Am Ende des Tages kannst du anziehen, was du willst.
Du kannst ja aussehen wie ein alter Opa.
Was ziehst du mit 70 an?
Aber wir möchten so nicht aussehen.
Aber ich find zum Beispiel 75-jährige Männer, die noch Camp David tragen und
Camp David sieht bei 30-Jährigen beschissen aus und bei 70-Jährigen. Da redest du ja über etwas, was generell beschissen.
Aber das ist ein Bild, was ich vor Augen habe.
Aber du kannst doch, wenn du manchmal Männer siehst, die sind 70 und die haben eine gut sitzende Jeans an und nicht zu eng und nicht zwischen den Beinen so runterhängen, sondern eine normal gut sitzende Jeans mit ein paar schönen Schuhen dazu. Das können dann auch Turnschuhe sein, die irgendwie gut aussehen. Was stört dich daran?
Da gar nichts. Aber das ist ein schmaler Grat. Es kippt so schnell. Es kippt so schnell in eine berufliche Variante.
Du redest über die Tragik, ne? Wenn die nicht alt werden wollen und so tragisch die Klamotten ihrer Kinder tragen. Das ist dann doof, das stimmt. Aber jetzt, dass du, wenn du 70 bist, aussiehst wie dein Opa früher, das wird halt nicht. Du wirst, ich glaube, so aussehen wie jetzt. Du wirst diese blauen Sachen tragen, du wirst diese Bomberjacken weitertragen.
Ich trage eh seit 30.
Diese Hosen weitertragen, das wird sich nicht ändern. Nein. Du wirst wenig graues Haar haben, so ein bisschen sieht man es an den Schläfen. Und ich glaube, deine Haare werden, die wirst du so, wie sie sind, mit ins Grab nehmen.
Ja, das glaube ich
auch. Ich habe das Gefühl, die bleiben da.
Ich glaube, ich gehöre zu den ganz wenig 48-jährigen Männern, die sich eine Ecke reinrasieren. Ich war heute beim Friseur und der hat ein bisschen übertrieben. Aber das hier ist hart reinrasiert.
So Monchichi-mäßig,
ich habe so einen Affenhaaransatz.
Machen die das? Rasieren die das weg oder zupfen die das raus?
Nee, das rasieren die richtig. Okay. Und so, und manchmal übertreiben die, das sind dolle Jungs. Aber die auch so latenten Hang zum 3er BMW haben und der wird da manchmal hart reinrasiert.
Nenn mir nochmal bitte ein oder zwei Beispiele von prominenten Frauen, die du für überangezogen, für zu jugendlich hältst, eigentlich für ihr Alter. Fällt dir da jemand ein?
Oh, ganz schnell, ja. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf.
Das ist doch heute scheißegal.
Ist schon ein
Hau doch einfach immer raus. Immer sagen, schneiden wir raus.
Ja, natürlich. Also ich nicht unsexy.
Ich glaube, ich Tim, wir haben keinen Druck, jung zu bleiben. Birgit Schrowang ist doch nun toll.
Toll, das meine ich ja, wollte ich gerade sagen. Sie ist also für mich die das hat aber auch
Glück. Das ist jetzt auch gemein, weil ich glaube, dass Birgit Schrowang wirklich einfach wahnsinniges Glück hat, sehr lange sehr jung auszusehen.
Aber das vielleicht ist es nur ihre Ausstrahlung.
Aber ich weiß es nicht. Dafür, dass sie so toll aussieht, hat sie ja sogar noch vor ein paar Jahren dann gesagt, dass sie Perücke trägt, glaube ich.
Ja, nee,
und sah ja trotzdem noch toll aus.
Ja, aber das war ja dann das, wegen der Haarumfärbung. Ich glaube nur, du hast es nicht nötig, irgendwas irgendwie zu machen für deinen Job, für dein Image. Ich auch nicht. Auch nicht für meinen Job und auch nicht für mein Image. Aber ich glaube, jemand wie Verona Poth, die brauchst du, glaube ich, nicht zu fragen, ob sie von ihrem Geld leben kann. Die kann davon, glaube ich, leben. Aber wenn du nicht aufhören willst, dann kommst du halt mit deinem Job, den du hast, nämlich jung und schön zu sein, dann irgendwann mit 50 halt in Teufelsküche. Weil vielleicht dann musst du was machen.
Wenn der
das
Job,
wirst du nie kennenlernen. Ja,
vielleicht ist der Job nicht jung und schön. Vielleicht ist es das. Dass man, wenn das das Kapital ist und wenn du merkst, okay, das ist jetzt halt nicht mehr da, so.
Das, was dich
ausmacht. Und wenn man dann nicht die Entwicklung mitmacht. Ich finde zum Beispiel, ich war über viele, viele Ebenen ein unfassbar hässlicher Mann. Also
hässlich ist auch ein starkes Wort.
Nee, wirklich, sehr. Es gibt viele Situationen, wo ich mich wirklich hässlich finde. Und ich finde aber auch in ganz vielen Situationen mich echt attraktiv. Und es gibt manchmal so Dinge, wo ich sage so, boah, du bist echt ein gut aussehender Typ.
Wirklich, das hast du so?
Ja.
Und bist du angetrunken, wenn du dich sehr attraktiv findest?
Nein, ganz und gar nicht.
Du bist ja jetzt auch attraktiv, also finde ich auch. Aber ich habe für mich immer das Gefühl, okay. Also nie ganz schlimm und nie schön, sondern immer so, oh, ich kann mich schlecht selber sehen. Du hast mal gesagt, du dich eigentlich auch nicht.
Ja, also es stimmt, aber es gibt Momente und das mag ich sehr gerne. Ich mag zum Beispiel meine Augen unfassbar gerne. Ich mag das hier. Ich mag meine Falten in den Augen, weil die sehen frech aus.
Keck.
Keck.
Ich finde, deine Kiwi. Zahnlücke macht dich doch frech.
Ja, wenn da jetzt noch bessere Zähne drumherum stehen würden, dann wäre es auch mal... Und so ein bisschen
das Norddeutsche.
Haben neulich zwei Jungs in einem anderen Podcast gesagt, da haben sie über dich gesprochen, Tim, und sagten, ich glaube, der Melzer, der sieht aus wie so ein Frechdachs.
Nee, der ist
das
auch.
Oh, habe ich gehört. Das waren, jetzt können wir es ja mal sagen, irgendwie, ich auch einmal zurückgeben. Du hörst du Podcast?
Ja.
Welche?
Och, ich glaube, ich höre die Top Ten.
Sag mal.
Ich höre Fest und Flauschig.
Oh, sehr
ich,
gut.
Das ist ja für meine Generation, habe ich immer das Gefühl. Das dann höre ich aber auch, um nicht alt zu werden, natürlich den mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt.
Die Hacke-Peter-Jungs.
Die Hacke-Peter-Jungs.
Genau.
Höre ich gerne.
Die reden viel über dich. Wirklich.
Nee, ist... Nein,
aber da habe ich auch gehört, dass sie über dich gesprochen haben und haben gesagt, der ist ein Frechdachs.
Ein Frechdachs. Ein kleiner, dicker Schuljunge, aber ein Frechdachs.
Das ist eine seltsame Nummer hier in dieser Welt der Podcasts.
Aber ich habe gelacht, als sie es gesagt haben. Ja, ich dachte, haben sie gut auf den Punkt gebracht.
48-jähriger Frechdachs.
Ja, aber. Und die wiederum haben ja auch gefragt, warum Restaurant immer gesagt wird. Daraufhin habe ich Tommy Schmidt eine Sprachnachricht geschickt mit dem Erklärung von Hermann.
Ja.
Und er hat es, glaube ich, in der letzten Sendung dann auch genauso erklärt. Also insofern, das ist ein kleiner Kreis. Aber
das steht auf dieser Liste, die seit einem Jahr, seitdem du eingeladen hast, schon drauf.
Was?
Weil ich auch immer, weil Tim der Einzige ist, der das so überbetont, das Restaurant. Deswegen, bei anderen habe ich es gar nicht so gehört. Steht es hier als Frage schon sehr lange. Guck mal da, Restaurant.
Ja, das ist so ein Gastro-Ding.
Unterstrichen.
Ist ein Gastro-Ding. Ach krass, ich wusste nicht, dass die Frage schon gestellt war. Auf jeden Fall liebe Grüße an die Hacke-Peter-Jungs.
Ja, ganz toll.
Ich weiß nicht genau, was ein Shoutout ist, aber ich mach mal eins.
Aber, ja, Shoutout.
Aber sie wissen es ja auch, weil sie sind ja auch ständig auf Platz 1, glaube ich, jetzt damit. Und sind sie nicht gerade zum weltweit meistgehörtesten Podcast?
Platz 3. Platz 3.
Was ist eigentlich Platz 1 und 2?
Weltweit.
Aber weltweit steht doch dann dafür, dass man
für
einfach hier in Deutschland, ja klar, aber wahnsinnig viel in Deutschland hört, weil die Amis werden ja jetzt nicht unbedingt den deutschen Podcast...
Bist du irre? Nein, aber die Amis haben Podcasts und das ist hart Business da drüben. Business. Und wenn ein Deutscher für die weltweite Hörerschaft, trotz der Größe des Landes und der speziellen Art und Weise...
Zeigt uns das, dass der in Deutschland wahnsinnig viel gehört wird.
Ja. Ah. So, das ist nochmal on top.
Naja, weil Podcast wird ja von vielen Fernsehmachern immer noch so belächelt, ne? Wo ich immer sage, wie kommt das? Schon vor 5 Jahren habe ich Podcast gehört. Und zwar, wenn ich im Ausland war, habe ich gedacht, man muss doch mal irgendwas hören können, was spannender ist. Und dann hat man erst so Radiointerviews gehört und irgendwann kam dieses Podcast-Business. Ich glaube, das wird irgendwann genauso wichtig, wenn es nicht schon so ist, definitiv. Aber anscheinend nicht. Also wir kennen uns jetzt damit aus. Aber sind wir ehrlich, viele Leute sagen noch, was, Podcast, was ist das? Neulich sagte meine Friseurin, ich höre gar nicht mehr so viel Musik, ich höre jetzt Podcast. Und ich dachte, ja, so ganz angekommen ist das noch nicht, aber sie fühlt sich schon geil damit.
Würde ich auch freigeben, der Podcast mit Verena Pot. So, jetzt war ich mal auf deinem Niveau.
Naja, aber sie wollte ganz cool
guck
sein.
Guck mal, bitte, kannst du dir wenigstens den Hörer mal nur an... Nein, kannst
Ach
du
so,
nur ich habe was für Tims Witz, haben wir was, Achtung, haben wir extra einsingen lassen.
Können wir mal eine...
Witzig, witzig, wie der Gast so wunderbar, oh, wie witzig Tim gerade war.
Hey!
Ja, wir haben auch für dich einen natürlich, wenn du mal witzig, Achtung, wenn du mal witzig sein solltest, dann kommt er hier.
Witzig, witzig, Fiete Gastro wunderbar, oh wie witzig Ina war.
Hey,
also wer hat den denn gesungen?
Das war unser privater Schambi-Chor von OMR.
Schampi?
Ja, das ist der Schampi. Wir haben uns schön Schampis reingeskellt, Scampis und Shampoos und dann
aber
haben wir das
schon
ganz schön
Wumms, ne?
Ja, wir haben hier Wumms.
Ja.
Wo waren wir denn gerade?
Das ist doch egal. Du könntest jetzt auch über Beton reden und das würde auch wieder umpassen. Wir hatten natürlich den Portwein, wie er entstanden ist. Und du musst doch die zweite Frau sagen, von der du sagst, dass sie ihrem Alter entsprechend echt overdressed ist und dann muss Ina natürlich mit dem
männlichen Pendant. Oder um das Ganze aufzulockern, welchen Mann findest du optisch denn, den wir alle kennen, attraktiv, außer dich selbst?
Meine Mutter würde jetzt Erol Sander sagen.
Ja.
Wirklich?
Ja.
Erol Sander, viel zu glatt.
Nee, Erol Sander hat aber eine Sache, der kann einen schwarz-weißen Anzug so souverän tragen, dass er so geil aussieht. Ich sehe immer aus wie ein Eisverkäufer.
Du meinst schwarz-weiß-weißes Hemd, schwarzer Anzug?
Ja, also und ich sehe immer, egal was, ich sehe immer aus wie ein Eisverkäufer. Und ich sage jedes Mal den Menschen, ich möchte aussehen wie dieser eine Schauspieler, Erol Sander, danke, das ist er. So, der hat immer so, das sieht so eng und so glatt und dann gerade. Und dann neulich hat mir ein Schneider auch das Geheimnis verraten. der ist 25 Kilo leichter als du.
Das macht dann was aus, natürlich.
Ja, bei derselben Körpergröße.
In einer Sitzform des Anzugs, ja, ja klar.
Ja, aber ich sag mal, John Belushi sah ja auch geil aus in seinem Anzug. Er sah ja auch nicht richtig fett aus in seinem. Ich sehe immer scheiße aus. Also das ist so.
Aber bei einer Ministerin neullich?
Ja, aber das sag ich auch. Du. Ich finde schon, dass du sehr schnieke aussiehst, wenn du so einen Anzug anhast.
Nur wenn ich stehe. Sobald ich mich bewege, nein.
Ja, aber ist ja bei allen so.
Nee, es gibt Typen, die können das so gut. Wer ist ein attraktiver Typ? Oh, es gibt...
So. Mbarek.
Nee.
Errol Sanner und Mbarek ist ja nun fast gar kein Unterschied.
Doch, total.
Ja?
Ja, aber ich finde schon, dass irgendwie
Daniel
so
Craig.
Ist mir zu gestylt, da siehst du es nicht sein Style. Kriegt er angezogen von Mami.
Mir wird manchmal gesagt, ich würde aussehen wie Michael Fassbender. Habe ich schon mal gehört.
Jetzt soll ich sagen, ja, jetzt wo du sagst, aber ja, ich kann das jetzt gar nicht so genau sagen.
Ich weiß auch nicht, wer das ist.
Tut mir so leid
der
für
Typ
dich.
Von, wie hieß der Film, wo er den Sex
auf, spielte? Ich bin mir ganz sicher. Bestimmt ist das wieder so ein Schauspieler aus dem Film, der sowas wie das Piano heißt.
Nee.
Doch,
nee.
Der Vorleser.
Nee, komm, sag mal, wen du gut findest.
Typen. Style-Typen.
Charlie Hübner.
Ah, der hat zumindest echt Charakter.
Den mag ich sehr.
Geiler Typ.
Aber optisch würdest du sagen, jetzt nicht so dein Typ.
Ich habe einen.
Habe ich nicht vor Augen.
Hast du einen?
Ja.
Sebastian hat einen.
Frederik Lau, den feiere ich so krass ab. Der hat richtig Style. Frederik Lau, der Typ aus Four Blocks unter anderem.
Möchte eigentlich jemand von euch mal wissen, wen ich richtig abfeiere?
Nee, die Frage ging ja nicht.
Doch, kennst du Frederik
Lau? Du kennst Frederik Lau. Der hat bei Four Blocks die ersten beiden, ich glaube jetzt in der dritten war er nicht dabei, aber in die ersten beiden Four Blocks mitgespielt, als der Untergrund.
Jetzt hat er gerade bei diesem Film
mit dem Handy.
Aber manchmal steht man
wie heißt denn dieser neue Kinofilm? Da ist er.
Fünf Wahrheiten oder so ähnlich. Ja, der ist gut.
Oh, guter Typ.
Der ist sehr gut. Wie
falsch wir über diesen Kinofilm reden. Wahnsinn, die machen Werbung bis zum Abwinken. Welcher und wir wissen nicht mal den Titel des Films. Die waren in meiner Sendung.
Fünf Wahrheiten.
Nicht? Nee, es das heißt nicht fünf Wahrheiten. Du bist bei
das
fünf
perfekte Geheimnis.
Ja, das perfekte Geheimnis.
Sag das doch.
Fünf Wahrheiten, du bist bei acht Kostbarkeiten schon wieder.
Ja, oder so, Chinesisch.
Acht Kostbarkeiten. Acht Kostbarkeiten und eine Kichererbsensuppe.
Das ist auch
jetzt
ganz
im
schön.
Kino.
Wir sind so ähnlich doof, weißt du? Wir wissen
fünf
so,
Wahrheiten.
Wir wissen von allem so ein bisschen. Nee, eigentlich sagt man immer so ein Halbwissen, aber wir haben so ein Viertelwissen, weißt du? Wir haben wirklich nicht mal ein
Herr Melzer, hier, ich würde gerne zwei Karten für fünf Wahrheiten. Ey, wenn ich sage, den Scheißfilm gibt's. Dann gibt's den Scheißfilm auch. Fünf Wahrheiten, bis nachher.
Ich sage ja gerade, lass uns den Podcast heute abbrechen, in dem Moment, wo wir auch wirklich eine Antwort auf eine gestellte Frage zu Ende kriegen. Wenn wir damit durch sind, dann können wir auch Pause machen.
Wir brauchen noch die Pendants von Ina.
Ja, Ina, erzähl mal.
Also ich finde Maximilian Brückner, da werdet ihr jetzt auch fragen, was hat er gespielt, der hat... Ich komme gleich drauf. Im Moment Hinderfing, die zweite Staffel. Hinderfing, Hauptdarsteller. Und heißt es...
ich hoffe, ich bin nicht der Einzige, der jetzt gerade dicke Fragezeichen im Kopf hat.
Ja, aber jetzt siehst du die Bilder, dann wirst du den, glaube ich, kennen. Prero. Hieß der so? Fünfteiler, Sechsteiler im ZDF. Wie gesagt, ich weiß auch alles. Den finde ich zum Beispiel...
Ja?
Ja, wahnsinnig attraktiv.
Das hätte ich jetzt nicht... Hat auch ein bisschen was von mir.
Ja?
Also... Robbie Williams ist gerade in der Stadt. Und es ist eine Riesenaufregung. Und ich bekomme gerade so alle zwei Stunden irgendeinen Anruf.
Ich hatte auch die Einladung für die NDR Talkshow und habe gesagt, Leute, so nach dem Motto, Olli Schulz kommt und er kommt, da fehlt es ja nur noch du. Und habe gesagt, ja, aber Leute, why? Weil für mich ist Robbie Williams, also ist der noch der, jetzt mal unter uns Jungs, ist er denn noch der, also als er noch Drogen nahm, als der noch ein kleiner Ficker war und noch auf der Straße war und einer von uns, ne? Da fand ich ihn heiß, aber jetzt sage ich ja, Robbie, wieder mal ein Weihnachtsalbum, lass die Promomaschine laufen. Und der ist jetzt, machen wir uns nichts vor, in jeder Sendung wird er jetzt sein bis Weihnachten, in allen Sendungen, wo er irgendwie sein Album lassen kann. Also ich finde jetzt dich oder Olli Schulz
der ist schon
cooler, wo wir gerade bei Olli waren.
Also wenn es einen Typen gibt, den ich ganz geil fand, aufgrund seines Lebens, seiner Entwicklung, Up and Downs, und das ist, der wird nicht immer oben bleiben, der wird auch nochmal wieder nach unten kommen.
Ja, aber ist ja gar nicht, er ist ja
Nee, ich meine jetzt so lebenstechnisch.
Ja, okay. So. Glaubst du? Meinst du, das kommt nochmal?
Ja, natürlich.
Meinst du, er will es nochmal wissen?
Wer? Ein ewig
Robby?
Ja, Robby will meint ein ewig dunkler. Ein ewig dunkler.
Aber ich glaube, dass er das weiß. Und ich glaube, dass er einfach ein Regulativ durch seine Frau gefunden hat.
Ja, hier sind wir wieder. Ja. Wir waren ganz kurz, ganz kurz off-air. Herzlich willkommen bei Fide Gastro, dem auch kulinarischen Podcast.
Schön. Kommen wir mal zur Frage 1.
Ich hatte ein Thema vorbereitet für heute.
Okay, also Robby Williams ist cool. Jetzt,
ich bin bei der Einleitung der Frage schon hängen geblieben. Ja. Die Frage war, Robby Williams ist in der Stadt.
Ja.
Das ist die Einleitung. Und natürlich sind alle ganz aufgeregt. Und vor 2 Tagen habe ich den ersten Anruf bekommen, dass er eventuell bei uns zum Essen kommt. Fanden wir sehr geil. Dann hatten wir eine Anfrage, ob er das machen könnte. Fanden wir auch geil. Dann kam die 3. Anfrage, ob wir das machen wollten. Fanden wir auch geil. Dann kam 1. Absage, 2. Absage, 3. Absage. Gestern hieß es, oh, kommt vielleicht auch noch. Da habe ich schon gar keinen Tisch mehr irgendwie freigestellt. Da habe ich, ja, wenn er kommt, kriegen wir es auch noch hin. Und jetzt ist es auch wieder so, eventuell wollte er essen kommen, aber es ist auch schon wieder so. Und da habe ich so überlegt.
Das alles geht mir schon so wahnsinnig auf den Sack, dass ich mich immer frage, weiß er davon oder ist es die Wichtigkeit des Managements? Nein. Das weiß man nämlich auch nie so genau.
Zweites.
Oder der Promoter, die mit ihm unterwegs sind.
Und ich hatte gestern eine Verabredung zum Sport machen. Und wir waren eingeladen zu diesem kleinen, süßen, privaten Konzert. Und meine Begleitung hat gesagt, was soll ich bei Robby Williams? Ich will mit dir Sport machen. Und das fand ich, und ich bin so, what? Ich bin in die Knie gegangen. Wirklich, es ist ja schon was Besonderes, wenn so ein kleines, privates Clubkonzert, ne? Und du hast die Möglichkeit dabei zu sein, Menschen, vielleicht ein bisschen dichter ranzukommen als sonst. Und da war einfach so, nee, ich will mit dir sprechen. Und ich war so, Gott, ich liebe das. Toll. Also wirklich war ich ganz, ganz angenehm. Und du bist so jemand, du wärst, du
das
bist
auf eine, das, nee, ich
du
muss
bist
das klarstellen.
Gestern nicht auf eine Party
Nein,
gegangen.
Ich muss das klarstellen.
Jetzt erfährst du, wer da war und hat gesagt, hätte ich das gewusst, dann wäre ich gekommen. Das ist ein Schlag in die Fresse für alle anderen Leute,
ich
die
muss
da
das,
waren.
Ich muss das, aber ich, muss, ich muss das an der Stelle, kann
Fanboy.
Ich das unmöglich so stehen lassen.
Du bist ein Fanboy, Sebastian. Du bist ein Fanboy.
Ich muss das an der Stelle tatsächlich erklären. Ich gebe zu, das hört sich ein wenig verwegen und dämlich und doof an, aber so habe ich es wirklich nicht gemeint.
Okay, gut.
Ich finde den Typen einfach cool und ich wäre gerne zu ihm hingegangen und hätte ihn persönlich gesagt, ich habe es schon über dein Management versucht, das ist kläglich gescheitert, ich gebe dir jetzt hier die persönliche Einladung.
Das darfst du nicht machen. Meinst du eigentlich, Ina Müller hat schon mal versucht, auf der Bühne und singenderweise irgendwie sexy rüberzukommen?
Nee.
Noch nie so ein bisschen
tragisch,
so
ja.
Lassiv.
Nee, ja, lassiv, ja, tragisch, wenn das nie traurig ist und meistens aber doch albern und laut. Aber ist das ein Thema, was uns interessiert? Auch nicht.
Nein.
Soll ich noch mal eins von meiner Liste
vielleicht
einfach mal
eröffnen?
Wir haben uns Profi eingeladen. Also wir haben jetzt ja schon festgestellt, die Dosensuppe, die ich dabei habe, kann man machen.
Sehr gut.
Ich habe ein paar Kochfragen an dich. Ich glaube, dass ja viele Köche bis hin zu 3-Sterne-Köchen diesen Podcast hören und die sollen ja auch auf ihre Kosten kommen.
Ja, genau.
Hättest du, also, ähnlich wie Tim Raue, auch gerne mit Günther Jauch ein Restaurant eröffnet und könntest du nicht einfach Thomas Gottschalk fragen?
Ja,
gute Fragen zeichnen sich dadurch aus, dass du nicht direkt antwortest. Das ist sehr gut zu sehen.
Tommy hat jetzt Zeit.
Eine sehr gute Frage. Ich kenne natürlich die Konstellation zwischen Günther Jauch und Tim Raue, wie sie dieses Restaurant geplant haben. Und ich glaube, es ist eine perfekte Kombination.
Mhm.
Günther ein bisschen mit diesem Bedürfnis Potsdam wieder auf die Karte zurückzubringen. Sozusagen.
Ich war in dieser Villa, bevor Jauch das überhaupt rausgab, dass es seine ist.
Villa Kellermann.
Und diese Villa sah da schon ganz toll aus.
Ja.
Also das ist so ein Zeitstück irgendwie noch, wo nichts dran verändert war. Und ich glaube, das haben die alles sehr erhalten jetzt.
Die haben da viel, sehr liebevoll also beim Erhalt eben dazu beigetragen.
Schon gegoogelt.
Und Tim Raue ist irgendwie für mich eine historische Figur.
Liebt ihr euch?
Ich würde sagen, ja.
Was würde er sagen?
Ich glaube auch, ja.
Ja, ihr
so, wir sind, ruft auch wir sehr, sind gut sehr unterschiedlich.
Der ist auch ganz toll.
Aber wir neiden uns nichts, wir nehmen uns nichts. Wir sind ein bisschen so, das ist eher Plus, Minus. Und da ist nicht entschieden, wer das Minus oder wer das Plus ist. Aber irgendwie passen wir sehr, sehr gut zusammen.
So, jetzt hat er dieses Restaurant, um dich wieder kurz dahin zu bringen.
Ja.
Und hast du kurz gedacht, ey Jauch, wieso hast du mich nicht angerufen?
Ich habe mich mit Jauch im Rahmen einer Sendung mal drüber unterhalten, warum er mich nicht angerufen hat. Und er sagte, naja, also es ist schon, also ich hatte auch, nee, er sagte irgendwie, er hätte ein gewisses Qualitätsbedürfnis.
Okay. Und wie findest du meine Idee, mit dasselbe in Hamburg zu machen mit Thomas Gottschalk?
Nee, mit einer Hamburgensi in Hamburg würde ich das sehr gerne machen. Also frag mich Jan Vetter oder fragst du mich, dann wäre ich bereit dazu. Frag mich jemand.
Weißt du, dass ich das gerne mit dir machen würde, aber dass, wie gesagt, alle immer sagen, versenk dein Geld doch anderswo.
Ja, ist auch richtig so.
Du hast es jetzt über Jahre alles, mach irgendwas wo, oder spende es oder mach irgendwas damit. Aber ja, es in Gastro zu versenken, ist dumm. Aber das finde ich so übel, weil wenn meine Puffmutterseele sagt, irgendwas muss ich noch mal Gastromäßiges machen. Und in meiner Straße, in der ich wohne, sind so tolle Läden immer frei. Kleine Läden, in denen man irgendwas Spezielles machen könnte. Ich wollte immer so einen Keller, einen Keller haben, der erst um 23 Uhr eröffnet. Wehe, jemand klaut die Idee, den zeige ich an. Und zwar ein Keller, der mit Rotpansam komplett alles durchgespannt ist. Pansamt, so samtig, okay, diesen roten Theatersamt. Hat, wo es nur Separés gibt, wo immer so 4 oder 6 Leute in so kleinen Separés sitzen kann, wo es nicht zu essen gibt. Also es gibt einfach nicht zu essen, sondern es gibt nur harte, sehr gute Whiskys. Es ist eigentlich eine Whisky-Zigarren-Geschäftsleute werden beim Essen rausgeschmissen, um 11:30 von ihrem Italiener, wer schließt er jetzt? Und dann sagen die, lass uns doch noch, ich sage jetzt mal zu Ina, es wird ja anders heißen dann, lass uns auch noch zu Ina gehen, eine Zigarette rauchen oder eine Pfeife oder eine Zigarre rauchen und dazu entweder einen tollen Gin oder einen tollen es macht keinen Dreck, du hast kein Fressen in dem Puff, das finde ich ganz schön.
Sehr gut.
Ich finde dieses ganze Essensding, das gehört nicht zur Nacht für mich. Zur Nacht gehört angesiedelt sein und dabei Absinth und Zigarren dummes Zeug reden, eigentlich wie wir hier im Podcast sitzen.
Also ein bisschen sowas wie das Müller-Lansky.
Ja, Müller-Lansky.
So, Müller-Lansky, genau. Sowas ein bisschen in der Richtung, eine Cocktailbar. Das kannst du machen, das
aber
kannst du dir leisten.
Aber Cocktails wären mir da schon ich wieder weiß, zu ne, albern.
Das kannst du machen, das ich kannst würd, du dir
es
leisten.
Es wäre sehr rauchig und sehr...
Der Chuck-Club ist so ein bisschen, ne?
Ich bin 48.
The Chuck Club, ein relativ altes Ding mit diesen Kirchenfenstern.
Ich glaube ja,
auf dem
ehrlich
Kiez,
gesagt, wenn ich mir sowohl den Kiez dazu gibt, als auch mein Kiez angucke, dass einfach kein Bedarf ist, weil die Leute liegen im Bett. Wenn ich aufmache, gehen die halt ins Bett.
Glaube und auch gar nicht. Nee, du musst das aushalten. Und ich finde, das sind ja die schönen Bilder, die schönen Sehnsüchte, die wir entwickeln. Wir gehen, also wenn du mal Filme guckst oder Fernsehserien, hast du schon jemals das Bedürfnis gehabt, in eine Bar oder einem Club, in einem Restaurant zu sein, was bumsvoll war? Noch nie. Du liebst die Bilder von dem einsamen Mann am Tresen, von der verruchten Neonbeleuchtung, von der, nochmal, Barfly, Charles Bukowski. Das ist so für mich. Und wenn du bereit bist, das zu finanzieren, und das musst du, Miete und Personal. 1-1.
Aber das Gute ist, dir fällt ja schon dadurch, dass du kein Essen hast und dass du wirklich sauber machst und aufschließt und auffüllst deine Getränke.
Deshalb ist das ein Hobby, das du dir leisten könntest.
Das wäre so ein Hobby, was man sich leisten muss in der Straße, in der man lebt, damit man rüberguckt und wenn nichts los ist, kannst du nach Hause gehen. Aber wenn du mal da sein willst, ich habe diese Vorstellung, wenn ich dann noch älter bin als jetzt, so Mitte, Ende 60, dann bin ich noch so ein bisschen, lege ich mir noch so eine Federboa um und singe noch so klassische Songs zum Whisky.
Aber obenrum schon noch begleitet.
Ja, das wäre ja sonst geschäftsschädigend für die Kneipe, sondern eher so ein bisschen Lotti Huber-mäßig. Weißt du, was ich meine? Ich sehe mich dann in so einer Figur wie Lotti Huber und möchte reinkommen und sagen, was ist hier los? Und allen kurz die Hand geben, einen mittrinken, dann ist ja egal.
Also was ich sehr mochte, waren zum Beispiel meine englischen Zeiten um 17 Uhr im Pub. Das mochte ich. Und dann aber so bis 9, 10 Uhr und dann nach Hause zu fahren. Und dann war der Abend auch abgeschlossen. Ja. Weil du hast eigentlich das, was wir hier in Deutschland immer erst so um 10, 11, 12, 1, 2 haben.
Ja, aber vergiss nicht, Leute arbeiten halt auch oft bis 8 heutzutage. Also ich denke mir oft, wenn ich Konzerte gebe, wie viele wohl da nicht kommen können, weil die beim Horten, die gibt es nicht mehr, aber im Kaufhof stehen, bis um 20 Uhr oder 21 Uhr arbeiten müssen.
War das übrigens schon die Frage, die du stellen wolltest? Ich habe sie noch nicht mitbekommen. Oder ich wieder jetzt eben die mit den 3-Sterne-Köchen.
Nee, das war mit Thomas Gottschalk.
Die habe ich gestellt. Ob du beleidigt warst, dass Günther Jauch mit deinem Kollegen Raue aufgemacht hast.
Nein,
und ob du ihn nicht Gottschalk jetzt vielleicht fragen willst, aber du hast gesagt, mit einer Hamburgensie würdest du es machen.
Sehr gerne.
Mit Uwe Seeler müsstest du es machen. Tim Melzer macht mit Uwe Seeler, du bist ja HSVer,
ne? Ja, ja. Auch wenn sie es mir schwer machen, aber ja.
Ja, mir auch. Machen sie es auch schwer. Ich bin so ein bisschen raus, bis sie wieder erfolgreich sind. Dann bin
sind
ich wieder
sie ja
da.
Gerade.
Hast du schon mal in der Küche gestanden beim Kochen und geweint?
Nein.
Weil dich der Chef angeschrien hat, als du noch in der Ausbildung warst,
nee,
weil einer gemein war.
Das ist gut, ich weine selten aus Wut. Und ganz selten. Also das ist so Wut ist für mich eine der selten. Ungerechtigkeiten ja, die empfinde ich aber selten, wenn sie gegen mich gerichtet sind. So, da sage ich eher so dieses entschuldigt, du bist so dumm und nicht ich, ne? Und
du bist nur, weil so dumm.
Ja, wie kann man nur so, nee, aber das, so, also nee, gemeint habe ich nie, ganz im Gegenteil, weil es gibt so bei mir eine Schmerzgrenze und da fahren bei mir die Mauern hoch und da bin ich fast dumpf. Also das ist so und das habe ich, das ist auch ein guter Wesenzug in ganz vielen Bereichen. Nee, in der Küche nein.
Okay. Ist der Chef in der Küche, manchmal, der Chefkoch?
Ja, ich weine manchmal wegen Musik. Ich bin so neidisch auf jeden Musiker. Wenn so schöne Lieder im richtigen Moment mich hitten und bestimmte Töne, ja, bestimmte Abfolgen von Tönen oder eine Steigerung. Manchmal ist es so, so, wo ich sage, finde ich eigentlich kacke, aber das Ding finde ich gerade so geil. Yeah. Und dann drückt das unten so ein bisschen hier hoch. So, und dann denkst du...
Dann empfehle ich dir den aktuellen Weihnachtsspot zum iPad von Apple. Der geht 3 Minuten und da wirst du richtig heulen.
Kannst du mal anmachen.
Der ist wirklich gut. Ach, so. Guck mal.
Jetzt sitzt du hier gerade ein bisschen wie die Chefredakteurin des Feinschmeckers.
Entschuldigung, ich habe sonst immer die Sicherheits, den Sicherheitszettel, den laminierten aus den Fliegern dabei. Ja, ja, ja. Aber weil ich gerade auf der Insel war, habe ich mir den jetzt mit, weil ich den geschenkt bekommen habe.
Die Insel ist was für dich?
Fuerteventura. Und deswegen benutze ich den gerade. Und ich versuche möglichst lautlos zu sein. Es ist sehr warm hier drin, findet ihr nicht?
Nee, nee. Nicht, nee.
Oh, okay, dann sind es die Hormone.
Ja.
Okay, warte.
Kommt noch ein bisschen zickig
rüber. Wein hatten wir gerade gesagt. Ja, das ist, deswegen habe ich immer diese Sicherheitskarte, weil so ein Fächer immer wirkt wie klimakteriumsgeschwängerte, etwas arrogante Frau.
Was?
Und, überheblich, kann man das sagen?
Und so Ina Müller kriegt auch gerne mal Frischluft unter den Rock geblasen während ihrer Sendung. Da war ich sehr neidisch.
Aber das ist auch toll. Aber es ist noch viel geiler geworden. Ich habe jetzt eine richtige Klimaanlage eingebaut unter den Tresen.
Aber nur für dich oder inzwischen auch für die alle. Gäste?
Du denkst, du hast einen Schlaganfall, wenn du da sitzt.
Nee, weil das würde ja bei uns reichen, so ein kleiner Plastikschlauch, den man sich in so ein Hosenbein reinsteckt.
Viel toller. Ich habe eine richtig
lange... Weil Ina hat so ein Rohr, wirklich so ein gigantisches Rohr. Das war so sehr modifiziert, irgendwie sehr, sehr...
Umklebt hatten
wir das. Halt so ein Lüftungsrohr, weil hinter diesen Tresen, und wir haben im Sommer gedreht, wird das so... Das ist jetzt auch nicht richtiges echtes Rindsleder, auf dem man da sitzt. Und dann hat sich da natürlich so ein gewisses, und das war so unangenehm, und Ina die ganze Zeit so locker daher, und irgendwann habe ich festgestellt, dass sie halt so ein Lüftungsrohr im Schritt hat. Ja. Also
und ist der Schritt nicht gut gekühlt, dann kühlt der Rest direkt mit.
Ja,
das Schritt ist und Handgelenke.
Altes Handjahr-Stichwort.
Gut, nächste Frage, komm, ich bin gut drauf.
Jetzt ist der doch mal was Chefkoch, der in der Küche steht, ne? Ist das auch wirklich immer der beste Koch?
Nein. Dafür habe ich schon in zu vielen Küchen gearbeitet, ohne Küchenchef gewesen zu sein.
Das heißt, er ist einfach nur der Chef oft, ne?
Nee, aber es ist ja, ich war sehr oft in den Küchen wirklich der beste Koch.
Und was ist dann an der Geschichte, dass du schon mal mit ganzen Seezungen durch die Küche geschmissen hast?
Absolut nichts. Aber es gibt, die Geschichte stimmt, dass früher in den Küchen Seezungenhaut genommen worden ist. Das heißt, du hast den Fisch enthäutet, dann hast du dir diese Seezungenhaut um die Hand gewickelt und hast dich dann in die Schlägerei begeben. Und das sind ganz kleine, perfide Schuppen und die wirken halt wie Schmirgelpapier. Und wenn du jemanden wirklich rast hast, dann
wie so ein Quarzhandschuh bei den Hooligans.
Genau, wie so ein Quarzhandschuh. Und dann hast du ihm das Ding rübergezogen und hast ihm halt Schürfwunden.
Der Schlagring der Köche wahrscheinlich.
Ja, so ein bisschen. Also die
Flunderhaut.
Habe ich selber auch nicht mehr am eigenen Leib miterlebt, aber ich habe die Technik noch gelernt.
Wenn du gekocht hast, ne? Im Restaurant.
Ja, Restaurant.
Im Restaurant, ne? Wenn man da mit schneller geht,
sag ich Restaurant.
Es gibt so zwei Momente, die ich schwierig finde. Das ist einmal, wenn ich einen Wein bestelle und dann wird der Schraubverschluss so aufgeschraubt und dann wird mir eingegossen und dann guckt der Kellner mich an. Aber ich finde jetzt gerade kein Wort, wie er guckt. Er guckt ja so fragend. Und dann trinke ich und dann wird dir beim Trinken zugeguckt und dann wird so abgewartet und dann sagt man, ja, ist gut.
Ja.
Und dann freut er sich und gießt ein.
Ja.
Ich fühle mich immer so schlecht.
Ja, warum?
Weil
du es nicht
ich ihm bestätigen muss, dass doch, ich kann das sehr gut. Also wenn ich eins kann, ist es wirklich dir sagen, ob ein Wein gut ist oder nicht. Das kann ich wirklich.
Ja, ja.
Aber dieses da kurz stehen bleiben, dieses eindringliche Gucken und Beobachten dabei, wie ich probiere und den Wein für gut halte.
Ist eigentlich nur ein kleiner Höflichkeitsgeste. Ist eine Höflichkeitsgeste an dich. Du hast einen Wein bestellt, es ist kein Produkt, auf das man Einfluss hatte, wo man nicht weiß, man möchte den ersten Moment abwarten, wobei ich das vielleicht auch ganz gut finde, aber normalerweise, in dem Moment hast du ja leere Gläser vor dir und das heißt, der Trinkprozess sollte irgendwann auch mal gestartet werden. Jetzt sitzt du wahrscheinlich schon 10, 15 Minuten im Laden, deshalb möchte man nicht erst weggehen, um dann nochmal wieder hinzugehen. Beim Essen stehst du ja auch nicht da. Und
ich hätte einen Vorschlag, ich würde sagen, ich stelle Ihnen die Flasche hin, ich habe sie schon mal aufgedreht, Sie sind ja zu zweit, ich gieße den beiden kurz ein bisschen ein, wollen Sie kurz drüber diskutieren, wie sie den Wein finden und dann komme ich wieder zurück. Dann wäre man nicht
so... So ein Text will zu hören, anstatt dass du einfach mal deine Befindlichkeiten beiseite wischst.
Dann würde ich nicht so unter Druck sein.
Das ist kein Druck.
Ob der Wein wirklich gut ist. Manchmal ist der auch geht so. Und
ja, aber dann sagt das aber doch. Dann,
wie ist denn unser Wein
so
heute?
Ist ja dafür ist der Moment.
Geht so ist ja nicht Grund genug, um zurückzugehen. Wann ist denn der Grund? Ist korkig? Das kann nicht sein, wenn Schraubverschluss drauf ist.
Du findest
ihn vielleicht zu trocken, zu und vielleicht manchmal schmecken die auch wie Wasser, so Weine.
Erste Frage. Du gibst ungefähr 25, 30 Euro für eine Flasche Wein aus. So, jetzt probierst du den ersten Schluck und sagst, geht so. Frage wäre, ist jetzt nicht ganz unbedingt, besteht die Möglichkeit, dass wir uns vielleicht doch nochmal umentscheiden? Bam. Und wenn du das machst, dann liebt er dich bis am Ende des Abends irgendwie und wird alles für dich möglich machen. Wenn du sagst, ist nicht so mein Ding, suchen Sie mir eine andere Katzenpisse aus. Schwierig. Ganz schwieriger Moment, wo du sagst, darf ich mich wundern, wenn die Gläser schon eine leichte Flüssigkeit
haben. Du, und ich glaube, dem Kellner selber ist es ja alles genauso unangenehm. Der muss das halt so machen, der muss da stehen, der muss dich so angucken.
Ist übrigens eine Bitte an Leute, wenn sie in einem Gespräch vertieft sind und einem Service am Tisch steht, einfach einen kleinen Hinweis geben auf einen ganz kleinen Moment, nur den Satz, und dann nicht einfach ignorieren und verrecken lassen. Nicht mit Essen, nicht mit Getränken, nicht mit
der
schlimmste Moment
eines
jeden
Service. Du bist in diesem Podcast, habe ich festgestellt, in den Podcast von dir, die ich hier gehört habe, immer natürlich absolut pro dein Business. Das heißt, Kellner, Leute, die im Service sind, du selber als Koch, die Küche und so weiter. Der
das
Gast,
darf ich auch.
Ja, das musst du auch, das finde ich auch richtig. Aber der manchmal denke ich, ja, dann mach doch dicht, Mann, Melzer.
Wieso
weißt
das
du, ja, weil alles so anstrengend ist, weil die alle werden immer so schlecht behandelt.
Nein,
Kunde ist immer nervig, ist so mein Gefühl.
Bei mir?
Nee, so dass du so ein bisschen sagst.
Bist du irre? Dann hörst du aber auch wirklich nur die eine Hälfte.
Na, ich höre denn, dass du sagst, du vertrittst überdimensional dein Business und den Kunden sehr wenig.
Ich bin
da ja würde ich als Kunde manchmal denken,
ich glaube,
da gehe ich lieber gar nicht hin, weil da nerv ich ja nur.
Ich vertrete jeden Tag 10 Stunden am Tag, 12 Stunden am Tag nur den Kunden, nur den Gast.
Ja, ja.
Und ich versuche ja eine Wertigkeit in der Wahrnehmung für die Gastronomie zu erarbeiten, auch innerhalb dieses Podcasts.
Ja, verstehe.
Ein Kellner ist halt nicht nur ein Kellner, sondern ein Kellner sollte ein Fachmann sein. Ein Koch ist eben nicht nur jemand, der Dinge heiß macht, sondern ein Koch geht mit Leidenschaft, Emotionen daran. Und viele, und es leider ist, die lustigeren Geschichten sind halt die negativeren Geschichten.
Ja, das ist vielleicht dann.
Und daran arbeitet man sich natürlich ab. Und man versucht, auch ich versuche zu rechtfertigen, warum Dinge manchmal so sind, wie die sind.
Aber darf ich dich nochmal ansprechen?
Nee, darfst du jetzt gerade nicht, weil du hast gerade gefragt, nach dem, warum.
Okay.
Warum macht man das so? Und ich sag dir, deshalb.
Okay.
Und das ist doch eigentlich ganz schön. Ich sag, weil man, das ist doch eine schöne Geste, dass man dir gerade ablässt, ob dir der Wein schmeckt, ja oder nein. Ja. Und jetzt liegt es an dir zu entscheiden, ob du den trinkst oder nicht.
Ja, aber das hat auch damit gar nichts mehr zu tun, dass ich immer ein bisschen das Gefühl habe, dir geht der Gast eher ein bisschen auf den Sack und der ist unverschämt. Aber dein Gewerke, was mit dir zu tun hat, warte, nur ganz kurz, wir hatten die Diskussion in der Sendung, in der du bei mir warst, in der Nachtsendung.
Ja, da war ich in einer anderen Phase.
Du erzähltest eine Geschichte und da ist mir ein bisschen die Kinder runtergefallen. Aber die ist bei mir jahrelang anscheinend von 2012 bis jetzt hängen geblieben. Dass du hast dich auch ein bisschen in Wallung geredet, der Gast soll nur nicht denken und so. Ja, und wenn der dann, und da war ich schon so, und wir hatten einen, hast du denn erzählt, der kam aus Norwegen geflogen und hatte ein Business-Meeting in deinem Laden. Und einer kam aus London, einer aus Norwegen und sie hatten einen Tisch reserviert für 20 Uhr. Und dann war der Tisch leider nicht frei und du hast ihn gebeten, sich an die Bar zu setzen und zu warten, bis der Tisch frei ist. Und dann hat er sich wahnsinnig wahrscheinlich beschissen benommen. Und ich dachte in mir, und ich habe immer gedacht, das muss ich dir irgendwann nochmal sagen, dass wenn ich ein Geschäftsmann aus Norwegen bin und ich komme angeflogen mit meinem Privatjet und habe ein Business-Meeting mit einem Mann aus London, der auch mit seinem Jet angeflogen kommt und sie reservieren bei dir einen Tisch, kann man den dann nicht frei haben, den Tisch? Weil dafür reserviere ich ja. Mhm. Ich reserviere ja, entweder musst du sagen, wir versuchen es für 8. Es könnte sein, dass sie sich noch eine halbe Stunde bummelig hinsetzen müssen. Aber warum reserviere ich? Auf jeden Fall, die Geschichte ging noch weiter. Mhm. Ihr habt euch sehr gestritten und hast ihn rausgeschmissen. Und die haben am Ende auch nicht bei dir gegessen. Also das war die Geschichte in der Sendung, die du erzählt hast damals. Und ich dachte, also wenn ich in Stockholm anrufe und sage, kann ich bei Ihnen reservieren um 8 und ich komme da rein und jede Minute zählt, weil es irgendwas Wichtiges ist. Und dann sagt mir Tim Melzer, es geht nicht, können Sie noch ein bisschen hier an der Bar rumlungern? Kein Mensch will ja an der Bar rumlungern, das macht man ja wirklich, das kennst du doch selber auch. Man hat ja Hunger oder man muss da reden.
Das ist immer so geil, wie du sagst, kein Mensch.
Du das, ja?
Es gibt so viele unterschiedliche Herangehensweisen. Also, ich fühle mich natürlich sofort angegriffen von dir. Und das ist das, was es so toll macht, weil ich bin einfach ein leidenschaftlicher Gastgeber. Und wann immer ich was falsch mache, hatten wir vorhin ganz kurz, ich fühle mich beleidigt. Also, angegriffen und ich komme jetzt in die Verteidigungshaltung. Mhm. Grundsätzlich hast du recht, wenn jemand einen Tisch reserviert, um 8 Uhr sollte der Tisch frei sein. Das passiert auch in 95% aller Fälle. Jetzt gibt es mal den einen Tisch, wo es nicht funktioniert und statt dass er, wir haben es eilig, können Sie irgendwie uns eine andere Lösung anbieten, poltert er los. Was für ein scheiß Laden, was für ein Ding, wo ich sage, ganz ehrlich, laber mich nicht voll, geh nach Hause. Quatsch mich nicht voll. Ich bin Gastgeber, ich bin kein Dienstleister. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich lasse mich nicht dafür bezahlen, von A nach B zu laufen, sondern ich lasse mich dafür bezahlen, dass ich euch versuche, einen schönen Abend zu geben. Das ist ein menschlicher Prozess.
Ich bin jetzt schon einer von denen aus Norwegen, die mit dem Privatjet ankommen.
Ich hasse dich jetzt schon.
Ja, ich weiß, ich sehe es in deinen Augen.
Nein.
Aber ich würde diese Frage gerne klären, damit ich in Zukunft nicht mehr komisch bin, wenn ich irgendwo reserviert habe und wir sind 4 Leute, jeder kommt von woanders her und wir treffen uns da und wir möchten gerne um 8 Uhr einen Tisch.
Andere Frage. Als ich bei dir zu Gast war in der Sendung, haben wir 20 Minuten später angefangen. Ich weiß nicht, warum.
Weil ich wahrscheinlich mich noch nicht fertig angemalt hatte oder die Haare nicht saßen oder bei mir ein Furz quer saß oder irgendein Thema oder ein Shanty
war noch nicht da. Und jetzt kriege ich mich nicht in den Griff. Und fang an.
Was komplett anderes.
Nein, das ist genau das Gleiche. Wir haben eine Verabredung. Und darum geht das. Und du kannst auf eine Verabredung so oder so reagieren. Wir haben noch keinen Kaufvertrag. Weil dann
wenn ich bei dir reserviere, habe ich dann mit dir eine Verabredung?
Ja, schon. Ich stelle ja Leute bereit, das Essen bereit, der Raum wird geheizt.
Aber ich bezahle ja für alles.
Wenn du denn kommst.
Ja, aber ich komme ja. Ich bin ja pünktlich da um 8. Und bezahl ja dafür. Aber du bietest mir ja um 8 keinen Tisch an, den ich ja extra reserviert habe.
Ich habe eine provokante Gegenfrage. Hätte Tim oder hätte dann ein Restaurantbetreiber...
Ich wusste, dass es dich triggert. Weißt du warum? Das meinte ich aber mit, dass bei dir latent im Podcast man immer als Kunde denkt,
nein,
ich gehe da lieber nicht hin. Der ist schon so gestresst und wenn ich jetzt noch da bin...
Nein, du forderst Allmacht ein und Allmacht ist dir nicht gegeben.
Wir haben einen freien Macht.
Doch, du sagst einfach so.
Ich fordere meinen Deal ein.
Und jetzt habe ich den nicht gemacht. Was jetzt? Was soll ich jetzt machen?
Naja,
Tisch ist nicht frei.
Ich glaube, man soll dann nicht sagen, fahr nach Hause, du Ficker. Was hast du zu ihm gesagt?
Habe ich nicht gesagt.
Hast du nicht ihm gesagt, dann verpiss dich?
Das war jetzt nicht auf ihn bezogen.
Ach so, ich dachte.
Nur wenn du mir unverschämt gegenüber bist. Ich versuche mal eine positivere Geschichte zu erzählen. Ähnliche Situation. 2 Personen sitzen bei uns im Laden, haben den Tisch reserviert bis 8:30. Selber Laden. Nächste Reservierung kommt, die wollen nicht aufstehen. Jetzt habe ich den Tisch nicht. Sind durch mit allem drum und dran. Ich bitte die anderen Gäste,
wann sind die gekommen?
8:30.
Ja, 8:30 und aber die 9. Aber die Alten sollten bis haben.
Also Viertel nach 8.
Ach, du hast dieses Doppelbuch-Ding.
Ne? Manchmal. So. Muss ich, sonst kann ich meine Mitarbeiter...
Natürlich verstehe ich.
Das muss ich wirklich. Also
und das wissen die auch, wenn die dann buchen. Dass du sagst, ihr habt den Tisch von 6:30 bis 8:30.
Eine der leidenschaftlichen...
Es ist sehr amerikanisch, ne? Haben die Amis das nicht wahnsinnig viel?
Es ist wirtschaftlich.
Ja, okay.
Es ist wirklich wirtschaftlich.
Also einen netten Abend mit seinen Freunden sollte man ja in den 2 Stunden dann nicht... Sondern das ist dann eigentlich für Touristen, ehrlich gesagt, oder? Die kommen um 6:30 und die wollen mal bei Melzer essen.
Ah, jetzt bist du gefährlich, Ina, weil du fasst gerade Dinge ganz, ganz blöd zusammen. 2,5 Stunden ist eine gute Essenzeit. Wenn ich jetzt weiß, ich bin in der Stadt und ich möchte noch ein bisschen was erleben, noch ein bisschen spazieren gehen, dann sind die Leute auf diese 2,5 Stunden restriktiert. Wenn ich jetzt, ich sag mal, eine Woche bevor ich komme, reserviere und ich sage, ich kann Ihnen noch einen Tisch anbieten, ich habe diese Lücke frei für Sie.
Okay,
von 18 bis 20.30 Uhr, ist das in Ordnung für Sie? Hat das nichts mit Tourismus oder sonstiges? Kommst du jetzt spontan auf eine Pizza ein? Ja. Hat das nichts mit Tourismus und selbst Touristen sind feine Leute? wenn du einen freien Ausgang haben möchtest, entweder erwähnst du das, wir sind bereit dazu, diese, wir haben genug Tische um 19 Uhr, die haben keine Doppelbelegung.
Mhm. Ach, das gibt's auch. Es ist natürlich nicht immer...
Nein, also, wir tauschen nämlich einmal den Laden durch. Es ist ja nicht wie im Kino. Okay. 16.45 Uhr Belegung und dann 20 Uhr Vorstellung. Das ist Blödsinn. Wir versuchen den Laden atmosphärisch schön komplett und dicht zu halten.
Okay.
So, lass mich kurz das Beispiel zu Ende bringen von dem Gast. Und der weigerte sich aufzustehen um 7:45. War mit allem durch. Und dann bin ich halt irgendwann hin, weil meine Mitarbeiter verbal sehr blöd auflaufen lassen. Sehr blöd. Und sagte, nee, ist mir egal, ich gehe hier nicht. Ich bin immer noch zu Hause. Bin hingegangen, ach Mensch, tun Sie uns doch den Gefallen, ich würde Sie gerne an den Tresen einladen, auf ein Glas Champagner oder so, wäre das nicht eine feine Situation irgendwie, aber Sie wussten doch, das ist mir egal, ist hier so, ich lasse mich doch hier nicht, und ich sage, naja, so, es ist mein Haus.
Aber er wusste das ja um
Er wusste
neun.
Das, und das ist immer
der Fall. Und hast du um 7:45 gesagt, könnten Sie bitte an die Bar gehen?
Ja.
Also eine Viertelstunde eher. Es war ja dann eine halbe Stunde weniger.
Nochmal Vorbereitung, weil ich nicht um 29 hingehe und sage, bitte aufstehen. Ich bereite das alles vor. Wir bräuchten gleich den Tisch und wir sehen, ob jemand im Aufbruch ist oder nicht.
Ja.
Jetzt ziehe ich das Ding durch. Und dann sagt er, nö, ich bleib sitzen. So, jetzt kommt, jetzt, ja, pass auf, jetzt kommt aber der Norweger. Jetzt habe ich den Tisch nicht frei. Was jetzt? Du weißt nicht, was dahinter stand, warum der Tisch nicht frei war.
Würde ich mit dem Norweger zu dem Tisch gehen und sagen, könnten wir uns mal gemeinsam jetzt auf irgendwas
einigen? Mein Problem zu sein machen? Nein. Also, ich bin dann weiter hingegangen, bin das jetzt ernsthaft irgendwie. Und dann wurde der so unverschämt, dass ich wirklich gesagt habe, irgendwie so, passen Sie auf, betrachten Sie sich als eingeladen, wir beenden bitte jetzt hier den Abend. Woraufhin der Gast zu mir sagte, ja gerne, ich nehme eine Flasche Champagner. Und ich so, what? Was ist denn? Nein, es ist vorbei. Wir stellen den Service jetzt ein. Und dann irgendwann mal, nach 20 Minuten, wir haben dann dem Tisch, also der Nachbelegung, einen zweiten Platz gesucht, stand ich am Empfang und der Gast ging an mir vorbei. Seine Frau blieb sitzen irgendwie so und ich bin dann nochmal zu ihm hingegangen und wollte eigentlich sehr persönlich auf ihn reagieren und wollte nochmal sagen, Mensch, können wir nicht irgendwie. Und er so hält mir die Hand in mein Gesicht und sagt, quatschen Sie mich nicht voll.
In deinem Laden?
Wieso in meinem Laden.
Dann würde ich mich ja gar nicht mehr wohlfühlen,
aber
wenn ich schon die Temperatur hätte.
Wir reden von diesen Situationen.
Ja, ja.
Wir reden davon.
Okay.
Also, jetzt wird's weiter. Nur damit du einmal verstehst, dass es eben kein Kampf ist. Ich gehe dann daraufhin zu seiner Frau und habe gesagt, pass auf, Sie haben jetzt wirklich noch eine einzige Möglichkeit. Sie nehmen Ihren Mann jetzt und Sie verlassen den Laden innerhalb der nächsten 10 Minuten. Ich rufe nach 8 Minuten die Polizei und lasse Sie rausschmeißen. Hart. Harte Variante. Sehr, sehr harte Variante. Und sie, oh, das tut mir leid, ich weiß nicht, was mit meinem Mann los ist. Wir haben heute Hochzeitstag. Und ich so in dem Moment so, oh fuck, es ist ihr Hochzeitstag. Und ich bin gerade in Arschau und das ist eine scheiß Situation. Hab zweimal durchgeatmet, bin weggegangen. Der Mann ging wieder an den Tisch und sagte, wir können jetzt nicht die Polizei rufen. Das können
Siehst
wir nicht
du, aber
machen.
Da komme ich wieder ein bisschen
ja,
ins Spiel, wo ich denke, man muss auch die Situation des Kunden wahrscheinlich
ja,
auch
ja,
manchmal...
Ja, alles. Es hat alles irgendwas nicht funktioniert. Ja, daraufhin bin ich zu dem Gast, 10 Minuten später, also nochmal sitzen lassen, der kam dann wieder zurück, zwei Speisekarten unterm Arm, bin hingegangen, hab gesagt, Mensch, schönen guten Tag, Melzer mein Name, herzlich willkommen in unserem Restaurant. Ich habe gehört, Sie haben heute den Hochzeitstag, wir machen Ihnen einen wunderschönen Abend. Und du merkst nur, wie er eigentlich die Faust geballt hatte, weil ich wieder an den Tisch kam. Und wie er so in sich zusammensackte und so.
Und ist das nicht das Rezept eigentlich? Übersprungshandlungen doppelt freundlich sein.
Ja, pass auf.
Damit nimmt
manchmal,
man den ja jeden Weg.
Ja, aber es gibt auch viel, es sind wie kleine Kinder.
Ja.
Wenn es ist ja eine spezielle Klientel, die immer und alles einfordern.
Ja.
Die eine Aufmerksamkeit einfordern, die alles unmöglich machen, die anderen Gäste. Das ist wie im Flugzeug. Mhm. Derjenige, der immer die Stewardess für jeden Scheiß behelligt, sodass die anderen keine Getränke mehr kriegen. Derjenige, der im Hotel 2,5 Stunden beim Check-in erstmal sich über alles beklagt, damit die anderen doch noch ihren Taxi nicht schaffen irgendwie und vielleicht den Flieger nicht kriegen. Es ist eine bestimmte Form von Gästen und auf die reagiere ich.
Wie viel Prozent deiner Gäste macht das aus?
0,3.
So wenig?
Ja, 0,1. Also klein.
Also ein Arschloch am Abend.
Aber zu denen bin ich knüppelhart und die bestimmt bei mir gar nicht. Da gehe ich hin und sage, nein, du nicht, das ist mein Laden, weil der Gastronom neigt dazu, diesen Menschen so viel Raum einzuräumen und sich dem zu unterwerfen, dass die eigentliche Kunst des Gastgebens in Vergessenheit gerät, weil man Angst hat, auf diese Leute zu treffen. Und da bin ich ein Riesenarschloch, aber auch knüppelhart und da trete ich für meine Leute, für mich, für den Laden ein. Es wäre aber sträflich und wahnsinnig dumm zu sagen, das ist das Prinzip der Bullerei, weil das wäre wirklich ein Schlag in die Fresse für alles, was ich jemals gemacht habe. Und das würde deshalb gehe ich auch so vehement dagegen an.
Sind wir jetzt, haben wir jetzt alle verloren?
Ich möchte jetzt auch aufhören.
Jetzt zugehört, nee,
wir sind aber jetzt langsam am Ende angekommen.
Oh ja, warte. Mach ruhig.
In
Hörst du jetzt auf, weil ich gerade, weil ich was gesagt habe, was dich wütend gemacht hat?
Nee, gar nicht. Ich finde es ja super. Ich finde es ja.
Weil ihr jetzt aufhören müsst.
Ach so, nein, wir hören einfach
auf, weil du eine Frau bist.
Wir hören auf, weil jetzt in fünf Tagen ist Weihnachten.
Nein, wir haben
ja, in fünf Tagen ist Weihnachten.
Ich wollte nicht aufhören.
Hast du doch gerade gesagt. Ach, du meinst das
gleich.
Thema.
Ist auch entspannend.
Ja. Also, ich muss jetzt an der Stelle aber auch mal sagen, für die, die es noch nicht mitbekommen haben, wir das haben in fünf Tagen Heiligabend.
Ja.
Und ich würde unheimlich gerne noch
so
mal
so muss Heiligabend ablaufen übrigens.
Und
so muss es ablaufen.
Ich habe in der auf der Vorbereitung für dieses Thema.
Darf ich noch einmal unterbrechen? Ganz kurz.
55.
Nina, hattest du noch Fragen? Jetzt mal ernsthaft, weil
ich habe noch zwei, drei kleine Fragen, die relativ schnell zu beantworten sind. Wenn man am Tisch als Kunde sagt zu dem Kellner, ne, sagen Sie dem Koch, es war vorzüglich.
Ja.
Geht der Koch wirklich in die Küche und sagt Tisch 8, ohne dass der Koch wahrscheinlich Tisch 8 kennt, hat gesagt, es war vorzüglich?
Ja.
Oder
der Koch weiß exakt, wo Tisch 8 ist? Das ist das System, die wissen das. Und der Kellner kommt in die Küche, der Koch ist schon da und nimmt wahnsinnig gerne dieses Kompliment auf. Und wenn es ein guter Kellner ist und ein gutes Verhältnis ist, dann wird dieses Kompliment auch ausgesprochen.
Okay, weil ich das sehr oft sage und ich immer denke, ob das wohl jemals jemand sagt, so wie Leute manchmal zu mir, ich soll dich grüßen von dem und dem, wo ich denke, oh Gott, das mache ich.
Habe ich oft erlebt, es gibt Brigaden, da wird dann so, ja, war nett. So,
okay.
Oder alles gut.
So, was hältst du von Menschen, die ein Essen hingestellt bekommen, entweder in einem Restaurant, wie du sagen würdest, oder auch vom Partner gekocht und bevor sie irgendwas probieren, direkt draufwürzen? Scheißegal.
Es ist ihr Essen.
Sie dürfen damit machen, was sie wollen.
Es gab mal eine Zeit lang Köche, die sind ausgerastet, wenn ihr Essen nachgewürzt worden ist.
Ja, aber direkt ohne probieren.
Ich kann mir noch vorstellen,
Schnitzel anschneiden, essen, Salz drauf. Aber gar nichts machen, sondern direkt draufwürzen, ist ja ein Schlag ins Gesicht.
Nein, das würde voraussetzen, dass jeder mein Essen als Kunstwerke bezeichnet und manchmal ist es für die nur physische Masse. Und ich finde, in bestimmten Restaurants wäre es sehr schade, auch sehr dumm. Und ich glaube, die stellen auch gar keine Menagen auf den Tisch oder so. Ganz ehrlich, sollen doch die Leute mit ihrem Essen machen, was sie wollen.
Okay.
Ich habe neulich in einem Podcast, da ging es um Cola und Rotwein und gesagt, wenn es mir schmeckt, warum denn nicht? Daraufhin wurde ich gefragt, wie ist es denn, wenn jemand Maggi mitbringt und das auf dein Tartar macht? Soll er doch machen, ist doch mir egal. So, ich habe meine Arbeit abgeliefert und wenn derjenige jetzt meint, da irgendwas mitmacht, bitte.
Sieht man ja auch nicht. Der kocht
sich. Nee, finde ich nicht schlimm.
So, hast du noch eine Frage, Tim?
Das war eine Frage, du hattest zwei, drei.
Ich habe gesagt, die mit dem vorzüglich sagt er das, der Kellner das.
Das Nachwürzen.
Ja.
Achso, und ich möchte den Koch sprechen.
Ja.
Was ist damit eigentlich, wenn man sagt, darf ich bitte den Koch sprechen? Kommt zu dir deine Kellner manchmal und sagen, Tim, da will Tisch 8, will dich sprechen?
Ja.
Wirklich? Wie oft am Abend?
Zweimal
am Abend? Ja. So oft?
Ja.
Und du weißt aber dann nicht, entweder gibt es jetzt einen Ohren oder ist es...
Ja, ganz fürchterlich.
Oder sagen die, es war das tollste Essen, was ich...
Ich hoffe, dass der Kellner mir schon Hinweis geben kann, war mit dem Steak nicht gut.
Und kannst du auch mal sagen, ich habe keinen Bock. Ich möchte da jetzt nicht hingehen. Ich habe keinen Bock, da jetzt hinzugehen. Ist ja wie ans Telefon gehen, da hinzugehen.
Mann, das ist so... Es ist wirklich einer der straightesten Momente überhaupt im Gespräch und kommt in der Ballung sehr negativ rüber. Aber wenn da jemand schnipst und irgendwie dann die Hand hebt und mich ranwinkt, kommen Sie mal her.
Ja, das geht ja gar nicht.
Dann neige ich schon dazu, zu denken und manchmal auch zu verbalisieren. Entschuldigung, ich habe noch nicht gelernt, im Schwanz zu wedeln.
Nee, aber das
kann ich ich kann viele Dinge, aber das kann ich noch nicht.
Nie.
Das ist so, es ist immer, wie man in den Wald reinruft.
Man sagt es Heidi Klum immer nach, dass die immer, wenn jemand anders reden darf, schnipst die. Die macht so, schnipst und dann, das habe ich von jemandem gehört.
Oh.
Nee, dann darf der andere reden, aber nur wenn sie sagt, schnipst jetzt und dann zeigt sie auf den und dann darf er sein Anliegen sagen. Das heißt, entweder Stylisten, mit denen sie arbeitet oder Make-up-Artist oder Management, werden angeschnipst und darauf gezeigt und dann, jetzt hast du deinen Slot. Jetzt darfst du gerade was sagen.
Eine Mördergeschichte, nicht sehr sympathisch, aber...
Nicht sehr sympathisch.
Kann ich leider nicht bestätigen, ich kenne sie aber auch nicht.
Aber ich muss sagen, dass wenn du sagst, wenn irgendjemand mich anschnippst und noch so komm her macht, das geht natürlich gar nicht.
Ja, ja.
Aber wenn ein Gast zum Kellner sagt, ich würde gerne den Koch sprechen, hat man da als Koch nicht das Recht zu sagen, ich möchte aber echt nicht den Gast sprechen.
Dann habe ich
habe jetzt den ganzen Tag gekocht.
Sag danke, aber ich möchte
gut, also wenn er den Koch sprechen. Wenn er den Koch sprechen möchte, dann habe ich am Tisch nicht zu suchen.
Okay,
weil das
aber wenn er den Restaurantchef sprechen möchte, dann...
Nein, gehe ich schon in den meisten Fällen hin. So.
Und meistens ist es positiv? Wollten die sagen, wie haben sie diese Rehkeule gemacht? Haben sie die Buttermilch eingelegt? Oder?
Sind auch Reklamationen dabei. So. Also jetzt nicht zweimal am Abend, aber es sind auch Reklamationen dabei. Und ich liebe das auch, weil ich kann mit Kritik sehr gut umgehen.
Das glaube ich nicht.
Was?
Ich glaube nicht.
Ey, ernsthaft, ich wollte. So, jetzt wird weiter. Jetzt wird weiter diskutiert. Jetzt wird weiter diskutiert.
Ja.
Ich kann extrem gut mit Kritik umgehen.
Aber meistens können genau die, die von sich selber behaupten, sie könnten extrem gut mit Kritik umgehen, das gar nicht so richtig gut. Und ich merke ja,
wann hast
ich
du denn Psychologie studiert?
Wenn ich ein ganz bisschen das Fingerchen in die. Da war mal einer, oder der Kunde ist nicht zufrieden, oder der Kunde schnipst oder wie oder irgendwas. Ich sehe, dass sich dein Gesicht
verändert. Ist das ist augenengend.
Guck mal, das
weißt du aber oben, warum?
Deine Augenbrauen.
Weil aber du dasselbe machst wie die Mopo in dem Moment. Du suchst eine Schlagzeile und das ist nervig.
Ich suche überhaupt keine Schlagzeile. Melzer
guckt, bis er blutet.
Ja, das ist dann aber aus dem ganzen Kontext meines
ganz
Lebens.
Ganz ehrlich.
Holst du eine,
ich sitze in eine, deinem Podcast und ihr habt jede Schlagzeilenmöglichkeit, die ihr wollt.
Heute
weil ich sitze in deinem. Ja. Ich schneide hier nicht.
Und
ich
wir haben den Retention Rate, haben wir beachtet. Endlich mal.
Ich liege in deiner Hand und jetzt kannst du mir nicht vorwerfen, ich bin die Mopo und suche die Schlagzeile.
Nein, aber wenn du sagst, jetzt ernsthaft, wenn du jetzt sagst, ich habe den Eindruck, dass ich als Gast bei dir nichts zu melden habe und dass ich nur mit Hass. Stell doch erst nochmal die, oder lass die
guck
Geschichte
nochmal
aufhören.
Und das ist das, aufhören. Was du da raushörst.
Das stört denn.
Weil und weißt du, was mich stört, ist, dass ich etwas ganz anderes sage, als du gerade wiederholt hast. Ich habe nur gesagt, du hast mal eine Geschichte erzählt und da war ein Typ. Und was hast du jetzt eben gerade gesagt? Ich würde sagen, der Gast ist, man ist genervt vom Gast.
Ja, so. Also, dass der Gast eigentlich mich nervt und dass ich eigentlich keine Lust habe auf Gäste. Und das stimmt halt, ich bin ein wahnsinnig, wirklich, bin ich, das ist das, was mich ausmacht. Ich kann nicht sonderlich gut kochen. Ich bin einfach gerne Gastgeber und ich care und ich mache, aber ich bin kein
Dienstleister. Vielleicht gehen dir deswegen dann die paar Prozent, die überhaupt nur da sind an Gästen, dann auch so auf den Sack, wenn die
an schlechten Gästen.
Nee, aber die einfach anstrengend sind oder unsympathisch. Vielleicht bist du deswegen auch so, dass, weil du so emotional dabei bist und so Gastgeber bist, fast bis ins Private, sage ich mal, gefühlt für dich, dass du deswegen auch so empfindlich bist, wenn Menschen eine verkackte Dienstleistung erwarten. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der Punkt. Ich weiß es überhaupt nicht, wie ich wäre da. Ich habe einen Italiener, zu dem ich immer
gehe. Hast du schon mal Gäste eingeladen, die dir unsympathisch sind?
Ja.
Welche?
Sag ich nicht.
Sag mal.
Nein, sag ich
sag
nicht.
Mal.
Auf gar keinen Fall.
Doch,
im
bitte.
Leben würde
doch,
ich das nicht
mal.
Sagen. Nein,
und da fängt schon an. Das ist der Unterschied. Das ist so, wir sind eine offene Gastgeber, also mit einer offenen Einladung und freuen uns über jeden. Und wenn sich dann mal jemand entpuppt, dann ist es schwieriger. Wir haben nicht die Kontrolle, wir haben keinen geschlossenen Club. Das ist nicht, man muss sich bei uns nicht bewerben, darum reinzukommen. Jeder darf bei uns rein, keine Hemmschwelle. Ich weiß nicht, wir machen manchmal Konzerte bei uns im Laden und das Besondere ist, keine Tür. Nichts, kein Eintritt, keine Tür, keine Security, wir lassen die Leute rein, wir haben ein Auge und es ist immer so schön, weil so viele tolle Menschen aufeinander kommen und den Künstler teilweise gar nicht kennen und keine Erwartungshaltung haben. Wir haben aber auch Gäste, die kommen rein und sagen so, ey, wir spielten heute und dann sagst du, ja, Ina Müller, oh, die finde ich scheiße, dann gehe ich wieder und dann denke ich so, bist du dumm, die schenkt uns gerade diesen Abend und die ist so nett, dass sie mit uns jetzt hier diese Zeit, du bist unverschämt, ich möchte dich hier auf gar keinem Konzert mehr sehen. Und dann finde ich, bin ich ein extrem guter Gastgeber, ein extrem guter Gastronom, weil ich die Atmosphäre behalten möchte. Ich möchte nicht, dass einzelne Leute, die waren aber auch früher schon mal besser, weißt du, ich will das nicht.
Tim, für mich ist jetzt meine Frage, die ich immer aus dem Podcast insofern geklärt und zwar positiv geklärt, weil ich merke, dass eben genau dein Herzblut und genau deine Empathie und genau dein Gastgebertum, fast privates Gastgebertum, dazu kommt, dass man das Gefühl als normaler Gast wahrscheinlich, so wie du sagst, dass dir vielleicht schneller die Zündschnur angeht, als irgendein professioneller Dödel, der sagt, das ist hier mein Laden.
Du kriegst mich mit der Haut und Haar, aber nicht mit dem Po. Weißt du, was ich meine? Du kannst alles von mir haben, aber du darfst nicht den Finger reinstecken. Das darfst du nicht tun.
Okay.
Vielleicht ist das die Formulierung dafür. Unschön formuliert, aber anders
kriegst du. Es gibt so Verhaltensweisen, die dich, glaube ich, so triggern, sagt man als modernes Wort gerade. Ich kann es heute mal gar nicht benutzen.
Vielleicht gibt es ja Leute, die zuhören, so ähnlich wie der Herr, der auch von geschrieben hat. Ob er sich an Situationen erinnern kann, wo ich unangemessen war, das würde mich wirklich interessieren. Wirklich, und das ist jetzt kein
gerne
kein
an nachschlag@fide-gastro.de. Gibt es Hörer oder Hörerinnen draußen, die sich an einen Abend in der Bullerei oder auch in der guten Botschaft oder im Off-Club oder sonst wo von Tim erinnern, dass sie schlecht behandelt worden oder von oben herab oder
von
dass
mir
irgendwas
persönlich.
Von Tim persönlich gerne schreiben.
Oh, was habe ich da gemacht? Ich wollte ja nur einmal von dir wissen.
Ja, weil du es aber so immer wieder so kategorisierst.
Und
Überhaupt, also überhaupt nicht.
Du haben wir eigentlich ein Thema heute?
Und wir machen eine Nachbesprechung.
Nee, nein. Aber ich dachte, dass haben ich vielleicht die heute? Überleitung zu Weihnachten, jetzt vielleicht über den Finger im Po kriege, weil ein Truthahn muss ja auch gestopft werden.
Mir jetzt, wie man das früher in der Schule so hatte, wenn man Streit hatte.
Die Versöhnungsfantasie.
Kleine Äffchen legen sich gegenseitig
Nüsschen dann so. In 21 Folgen ist es mir noch nie so oft passiert, dass ich rede und keine Sau
war
dazu.
Jetzt eigentlich scheiße.
Also wenn der Zuhörer jetzt sehen würde, dass die beiden miteinander reden, während ich hier moderiere, das ist eigentlich, sagt sehr viel darüber
wer
aus.
Wer bist du eigentlich?
Ja, genau. Was, wer bist du denn? So ein guter Freund von mir. Grüß dich, Werner. Ja. Kein Bock mehr auf die Arschlöcher hier. Nein, ja. Aber unterm Strich war das ja die Weihnachtssendung.
War's?
Ja, aber wir nehmen
es war
nächste
wie
Woche.
Ein perfekter Lass mich das zu Ende bringen.
Ja, ja, bitte.
Es war wie was? Ein perfekter Weihnachtsabend. Man ist frisch angezogen, frisch duftend angekommen. Man hat sich hingesetzt, man hat die Hors d'oeuvres gegessen, man hat ein bisschen geschnackt, man hat ein bisschen dit. Dann kam ein bisschen Wein, ein bisschen Portwein auf den Tisch. Und dann fing Onkel Willem an, die politische Diskussion anzuzetteln.
Ja,
in dem Fall ist es wirklich Tante Ina hatte wieder einen im Kahn und fing wieder
Portwein.
Und hat wieder Streit vom Zaun gebrochen. Du. Und jedes Mal fängt sie wieder damit an. So, ja, aber, ist doch, aber die bringen immer gute Geschenke
das
mit.
Das ist wie Onkel Klaus zu Weihnachten sagt, die AfD ist gar nicht so schlimm. Und dann explodiert einfach dieser Abend. Das
also
war
der Heidi Klum-Move funktioniert nicht. Ich schnipsle, aber keiner ist ruhig.
Du musst noch zahlen. Und
dann kommt aber der nächste Tag, wo man frisch gebadet, irgendwie wohlig mit seinen Weihnachtssocken auf dem Sofa sitzt und sagt, ach, war doch schön wieder gestern, oder?
Oder?
So muss Weihnachten sein.
Achso, ich sitze am nächsten Tag immer und gucke, wie ich in Urlaub fahre das nächste Mal.
Unterm Strich genauso.
Was ist denn das Thema heute?
Heute ist das Thema Portwein und roter Samt.
Und ich weiß immer noch nicht, wie Portwein gemacht, wo der Unterschied zwischen Portwein und normalem Wein ist.
Ey, ich bin ganz neu in der Technik unterwegs.
Ach, du machst selber gerade jetzt
Portwein? Nee, Internet, Wikipedia.
Achso.
Ja, aber... Ja.
Kann sie nachlesen, ernsthaft.
Ja.
Oder wir machen einfach weiter, machen eine Doppelfolge draus.
Also wenn es sich wirklich auch so brennend interessiert.
Ja, nö, ich verstehe nicht, wie jemand Portwein trinken mag. Ich saufe wirklich alles, aber Portwein ist wirklich...
Fiete Gastro wünscht wunderschöne Weihnachten.
Was war eigentlich die Frage mit dem Truthahn?
Nee, ich habe nur gesagt, dass ich die Brücke schlage vom Finger im Po und der Truthahn wird ja auch von hinten gestopft.
Macht die Musik derweil. Ihr redet noch kurz, macht den Abschied, wünscht euren Hörern, ich übrigens auch, alles Gute. Und ich
also in diesem Sinn, Tim, ich wünsche dir ein besinnliches Weihnachtsfest.
Sebastian, es war mir eine Freude, in dieser Innigkeit und in dieser Wärme mit dir zusammenzuarbeiten, einen Freund entdeckt zu haben.
Oh.
Einen Freund entdeckt zu haben. Das muss aber auch reichen an Geschenken. Ich habe deinen Namen im Handy geändert.
Ja.
Und wenn du dir nächstes Jahr noch ein bisschen Mühe geben könntest bei der Gästeauswahl, dann wäre ich dir
Gästinnen?
Nee, nicht Gäste. Gäste. Nee, war fantastisch. Großes Jahr. Machen wir jetzt Pause?
Es kommt noch einer am 26. Also in einer Woche haben wir noch einen Podcast.
What?
Yes.
Aber das finde ich ganz schön. Nein, ist doch, lass uns doch ein bisschen. Wir dümpeln so ein bisschen. Was denn?
Aber ihr hat auch schon mal besser gesungen, ne?
Wer?
Ja, die Fischer.
Findest weiß du? Ich nicht.
Ich bin so nah dran.
Ich finde, die Fischer hört sich ein bisschen an wie eine erkältete Müller.
Bist du eigentlich eine gute Sängerin?
Ja, ich bin sehr gut.
Bist du wirklich?
Ja, ich kann richtig gut.
Alter, die ist Platin. Sein. Du wolltest ja noch die Frage stellen mit Adele.
Mit welcher?
Adele, 48.
Ist das abgekupfert von Adele?
Of course.
Ist es, ne?
Das war der Gag. Der Gag war,
ich glaube, ich
sie,
bin der Einzige,
ja,
der ihn verstanden
auch. Ganz
hat.
Ganz ehrlich, ich habe es deswegen auch nie kommuniziert. Aber der Gag war, als ich mit, glaube ich, den ersten 48er kam, hatte sie das 19 oder
21,
und dann
25.
Hatte sie weiter Zahlen. Und wir haben uns dann gegen die Zahlen, weil es keiner gecheckt hat. Ja. Du bist der Erste.
Und weißt du, warum ich das verstehe?
Na?
Weil ich ein ganzes Jahr mit Flachwitzen von Sebastian malträtiert worden bin, dass ich das Niveau-Level, Humor-Level inzwischen erreicht habe.
Bitte.
Ich finde es brillant übrigens, weil ich finde es sehr brillant.
Ja, weil ich habe einfach gedacht, ey, Baby, 19, 48. Ja.
Sieht man dir nicht an. Ja. Ina, es war ein wirklich, bevor jetzt irgendwelche Menschen auf die Barrikaden gehen, warum
und
bist
denken,
du denn
dass
immer
wir uns gestritten
so,
haben? Haben wir uns gar nicht gestritten?
Nein, weit davon entfernt.
Also, ja, gut.
Es ist, ich, dafür liebe ich dich und ich hoffe, dass ich auch wirklich nochmal in deine Sendung eingeladen werde.
Wir haben das jetzt ausgemacht, bitte.
Mit dem Gabriel, 22. Juni.
Ja.
Ganz toll. Ich wünsche mir mehr solcher Momente. Nicht immer nur, ja, nee, stimmt. Und das ist ja super interessant. Und wie war jetzt dein neues Album? Hast du dich inspirieren lassen? Weil Beziehung oder vom Kanarienvogel?
Na, Viertelstunde vorbei, da, Redezeit, wir müssen bitte zum nächsten Gast.
Aber ganz toll.
Bist du
das
eigentlich
neue Album
da in der
von
NDR Talkshow?
Nee,
bist
leider
du da?
Nein.
Ach so.
Ich wurde nicht angefragt. Warum eigentlich nicht?
Ja, habe ich mich gerade gefragt,
weil
du
Müller
wirst
kommt.
Ja jetzt mit Robin.
Zu männlich.
Weil Müller kommt eben nicht.
Nee, weil hier.
Ach so, weil
hier.
Ach so.
Nee, auch zu viele Männer. wahrscheinlich, die braune Frau.
Ja, die braune Frau. Die braune und das Frau. Ist mir schon durchaus bewusst. Mein großer Vorteil ist, dass immer wieder Frauen gebraucht werden auf Plätzen, wo ich vakant bin. Also da werde ich dann reingesetzt.
Also Humor, aber, Gesang, gutes Aussehen, nee, und, witzig, nee, ich sag spontan, nur,
ganz typisch,
guten Stärk.
Nee, ganz typisch, fünf Leute, so Panel, fünf Leute, Panel, ja. Da sind schon... vier Männer da, wir brauchen nur eine Frau.
Ja, oder wir haben die Politikerin schon da und die Soziologin. Und jetzt brauchen wir noch so eine zum Pferdestehen.
Eine, die noch Penis sagt.
Ja, jetzt brauchen wir noch eine. Noch
einen,
wir brauchen
es. Ist,
ist das nicht das schlimmste Kompliment, was man sagen kann?
Ach, im Ist
mit
nicht.
Ina Müller ist so eine, mit der kann man noch Pferde stehen.
Die steht mit einem Bein im Leben.
Ja, ich finde am schlimmsten...
Das ist so eine von uns.
Hast du ein schlimmstes Wort, ein schlimmstes Attribut? Mein schlimmstes ist Kodderschnauze.
Gar nicht, bei mir ist es authentisch.
Wenn die sagen, der ist so authentisch.
Nicht der Küchenbulle?
Das siehst du als Beleidigung.
Nein, weil ich sage, Alter, was wollen wir denn sonst sein, wenn nicht authentisch? Das ist so wie, ja, der hat einen Penis.
Also ich muss sagen, ich hätte gern mehr Momente in meinem Leben, wo ich gerne weniger authentisch wäre. Aber ich kann es nicht. Wenn ich es könnte, wäre ich sogar, aber ich würde es nutzen. Ich wäre froh. Ich kann es nicht.
Aber davon rede ich doch und deshalb mag ich das nicht. Ich wünschte, ich könnte
andere... Weil sie denken, du bist zu dumm, um unauthentisch zu sein.
Nee, dadurch bin ich aber so angreifbar, weil es so ist, was ich bin.
Ah.
Das ist eigentlich ein schönes Kompliment, aber ich habe Angst davor. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ja.
Besprechen wir bei dir in der Sendung 22. Genau. Juni in Inas Nacht. Ina lädt ein, Sigmar Gabriel und Tim Melzer. Muss ich denn auch singen? Ich möchte gerne diesmal.
Du solltest beim letzten Mal Schlagzeug spielen, wenn du dich erinnerst.
Ja, aber ich war total überfordert. Ich war mit der ganzen Situation.
Wir überlegen uns was ganz Schönes.
Hast du jemanden, mit dem ich...
Sigmar Gabriel hat selber angerufen, das hat er seiner Frau versprochen, bevor er zusagt, weil die Frau hat gesagt, du musst sie anrufen und du musst von ihr das Ehrenwort, ein Ehrenwort,
Ehrenwort
bekommen, dass er nicht singen muss. Das heißt, wir könnten uns was überlegen, auch mit Sigi zusammen.
Und mit der Klimaanlage, die jetzt da ist. Das könnt ihr alles
machen. Nee, aber ich habe ja inzwischen Lust und Spaß dran gefunden. Ich habe ja auch gemerkt, man muss sich nicht so ernst nehmen. Und das war am Anfang mein Problem bei dir. Weil, ich meine, du kannst gut singen, die anderen können, und du hast gute Jungs in der Band. Und da willst du dich nicht voll zum Affen machen irgendwie. Und du hast so viele gute Gäste. Wie kommst du da eigentlich ran?
Ich glaube, was...
Warum hast du so gute Gäste in der Musik? Wo kommt das her?
Weil ich selber ja Musikerin bin, das glaubt man immer nicht so.
Ja, aber weiß ja keiner.
Ich höre schon sehr viel Musik und ich arbeite zusammen mit Matthias Wallerang und wir hören beide sehr viel Musik und schicken uns die immer gegenseitig hin und her. Und manchmal sind dann Sachen dabei. Ich habe gestern gerade Giant Rooks hatten wir in der Sendung schon ewig her und die haben jetzt gestern gerade eine 1 Live Krone bekommen.
Du hast mal Ascha drauf. Nee, nicht Ascha, Asa.
Azad.
Boah, oder wie ist
Asha?
Ja, die hieß Asha A-S-H-A. So.
Oh, das war toll.
Und die war so toll.
Mörder.
Ja, Mörder.
Und dann hattest du irgendjemanden mal noch da, wo ich dachte,
wir haben jetzt zum Beispiel gerade Celeste da gehabt, vor einem halben Jahr. Und die kriegt nächstes Jahr den Brit Award Newcomer Critics
Dingspreis.
Weil die heute rausgekommen sind. Ich es heute gelesen habe. Und da dachte ich, yes, wir wussten es. Und das freut mich dann immer so.
Ja,
und wenn die bei den anderen nicht waren, bei den vermeintlich cooleren Sendungen wie Klaas, Late Night und so weiter, und wenn wir sie abgegriffen haben für unser öffentlich-rechtliches Nachtprogramm, und da sind wir ein bisschen stolz drauf.
Ich glaube ja, du hast lange vor Klaas angefangen, du wirst auch noch lange nach Klaas noch diese Sendung moderieren und das heißt, gib mir auch noch die Chance, in den nächsten Jahren hin und wieder zu Gast zu sein, um dann auch zu zeigen, dass ich Lernkurve zeige im Singesanges. Mhm. Ich überlege mir nochmal, aber ich möchte singen diesmal.
Aber lass uns was singen, wir können auch irgendeinen schönen Shanty mit den Shanties oder irgendwas, was jetzt nicht so altbacken rüberkommt, hört sich gerade so an, aber irgendwas Schönes.
Können wir sowas Blödes machen wie Frank Sinatra?
Ja, du kannst alles machen und wir machen dir das so schön und du kommst zum Proben dann.
Ja,
wir proben das nachher
und
auch.
Und dann hilfst du mir ein bisschen da, wo ich denn versage.
Ich helfe immer
vorher nochmal zu Sascha.
Ich habe neulich so ein herrliches Lied gehört wieder von Frank und ich weiß, dass ich das früher rauf und runter gehört habe, als es mir so kacke ging. Und
Chicago?
That's life.
Mhm.
That's life. Und dann steigert er sich so rein und sagt am Ende des Tages so, ist mir egal, fickt euch, das ist so, wie es ist. Und das fand ich sehr gut. Und dann habe ich lustigerweise habe ich gedacht, das würde ich bei dir singen wollen.
Ich finde auch, dass Frank Sinatra ein Sänger ist, auf den sich alle einigen können.
Ja, oder? Ja, und ein gut aussehender Mann.
Es gibt Momente, wenn man nachts besoffen nach Hause kommt.
Und als allerletztes Wort
ganz kurz,
an
ich lasse ich lasse euch ganz kurz alleine.
Gehen.
Wir ja auch.
Wir machen alle Schluss.
Ja, aber nur weil ich die Party jetzt verlasse.
Das wäre jetzt dein Moment.
Das ist ein scheiß Moment, wenn man bei einer Party, man steht auf so, ich muss mal auf, ja okay, ich auch. Und dann denkst du nur, alle haben drauf gewartet, dass einer als erstes sagt, oh hoffentlich ist der Scheißabend bald vorbei. Für mich war es ein wunderschöner Abend, Ina Müller, aber ich muss nach Hause.
Für mich war es auch wunderschön und ich liebe dich sehr, Tim Melzer.
Frau Ina Müller.
Melzer und Müller.
Sagt man Ina Müller?
Melzer und Müller heißt unser Laden.
Ja,
finde ich gut.
Müller, Melzer, Melzer, ja. Müller, ja, ist sehr gut.
Mülzer. Ich glaube, das Wort Müll für ein Restaurant der ist Theke, nie gut.
An der Theke gibt es nur M&M's.
Hauptsache, wir achten auf unser Personal.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.